So, servus zusammen, servus Arne.
Servus zusammen.
Herzlich willkommen zur 99. Folge Trailrunning Geschwätz, powered by Salomon. Mhm. Wir haben heute wieder was Besonderes vor, nachdem unsere erste Folge Training Insights ja quasi mit dem Ramon Manic war, haben wir jetzt heute den Benedikt Hoffmann später zu Gast. Mhm. Und werden später im Verlauf der Serie dann mit ihm sprechen, haben in weiser Voraussicht auch einen erfolgreichen Läufer vom vergangenen Wochenende eingeladen, dazu später auch noch mehr. Und wollen jetzt aber, bevor wir mit dem Benedikt Hoffmann starten, einfach noch einen kleinen News-Rap für euch aufnehmen.
Ja, genau, also kurz nochmal die News vom Wettkampfswochenende zusammenfassen, weil da war ja ein bisschen was los mit Istria, ging es ja bei der UTMB-Serie weiter. Und natürlich auch mit den Ötzi Trail und den Nominierungsaussichten für den einen oder anderen deutschen Läufer bzw. Läuferin gab es da sicherlich auch spannende Ergebnisse von Naturns im Südtirol.
Genau, also das mal die zwei News-Kategorien auf jeden Fall. Bevor wir dazu kommen, kurz eine News reingedroppt vom Western States. Der ist nämlich jetzt auch unter den Schirm der US-Anti-Doping-Agentur geschlüpft, unter den Schirm der USA da und wird in Zukunft quasi auch Anti-Doping-Kontrollen stattfinden nach Reglementierung von der USA da. Also von dem her da eigentlich eine gute Entwicklung, dass somit das nächste UTMB-Rennen, was der Western States ja auch ist, unter den Anti-Doping-Schirm huscht sozusagen.
Haben Sie aber jetzt schon angekündigt, wie Sie die Proben durchführen und wie die ersten drei Herren und Damen oder wurde da jetzt so noch gar nichts gesagt?
Ja, Sie haben eine extra Webseite quasi aufgesetzt, wo das alles nachzulesen ist. Da steht, dass man halt die von den Elite und den Feld der Männer, der Frauen und auch der Top Age Group Competitors da Tests durchführen will. Mhm. Und die dann quasi dann einfach auswählt, auch beim Western States.
Okay.
Und das im Nachgang des Rennens per Urin und oder Blutprobe quasi auch machen will.
Okay, also.
Und auch eine eigene, also klar, neben der Sanktionierung durch die USA da, wenn es einen positiven Fall geben würde, schreibt der Western States hier auch von Sanktionierungen seinerseits, wenn du erwischt wirst.
Ja, genau. Mal schauen, ob das gut läuft. Vielleicht kriegen wir davon irgendwas mit. Hoffentlich nur positive Berichte und hoffentlich keine negativen im Nachfeld sozusagen danach.
Genau, nachdem wir jetzt seit einer Woche in Deutschland legal kiffen darf, aufpassen, das steht auf der Dopingliste. Also genau. Alle, die sich jetzt hier zuhören und Läufer sind und freuen, dass sie jetzt legal das machen dürfen, aufpassen, ist theoretisch Doping.
Ja, also, aber es wird natürlich nicht kontrolliert, muss man ja auch sagen. Klar.
Ich wollte es nur gesagt haben.
Ist auch gut so. Aber passt im Gesamten natürlich mit der ganzen Thematik auf. Geht jetzt nicht nur aufs Kiffen zurück. Doping ist einfach sehr ungesund und ich glaube, da sollte man im Gesamten die Finger von lassen. Ja, wenn man jetzt kiffen möchte, ich tue es nicht, weil es meine sportliche Leistung auch nicht gerade förderlich sein wird.
Weißt du nicht?
Weiß ich nicht. Ich werde es aber auch ungern herausfinden.
Ja. Genau. So viel zum Western States noch. Dann kurze Vorausschau aufs kommende Wochenende. Da ist die erste Station der Golden Trail World Series. Mhm. Findet nämlich statt beim Kobe Trail in Japan. Und die Startlisten generell von der World Series sind ziemlich extrem dieses Jahr. Wenn man irgendwie alle Top-Männer zusammenzählt und die durch die Anzahl der Läufer teilt, dann kommst du auf über 900 Punkte im Schnitt. ITRA-Punkte.
Ja.
Also von dem her sehr prominente Startliste. Wer jetzt in Japan am Start stehen wird und wer nicht, werden wir sehen. Lassen wir uns mal überraschen am kommenden Wochenende. Die Webseite ist komplett auf Japanisch. Ein bisschen schwierig, da einen Überblick zu kriegen. Kann ja mal jeder, denke ich mal, bei YouTube oder auf der Golden Trail World Series Seite am Wochenende schauen, ob er was findet, Livestream vielleicht auch gibt vom Kobe Trail, aber wird auf jeden Fall das erste Rennen, der erste Auftakt und danach werden wir wissen, wer sich dieses Jahr an der Golden Trail World Series versucht.
Mhm. Genau, danach geht es, glaube ich, weiter nach China, oder?
Genau, also es ist jetzt quasi, der Kobe Trail ist der erste Standort sozusagen. Und dann geht's, wie du sagst, glaube ich, nach China weiter. Genau, dann kommt China, der Four Sisters Mountain Trail. Der ist dann quasi direkt nächstes, also in einer Woche. Und dann geht's nach Segama, dann nach Europa zurück.
Genau, also die haben es ja relativ gescheit gemacht, dass sie diese Läufe, die deutlich abseits sind vom europäischen Trailrunning-Mutterland vielleicht, ja. Keine Ahnung, wenn man so sagen darf, zumindest zusammengelegt sind, dass die Athleten und Athletinnen, die dort vor Ort sind, dann recht unkompliziert hin und her reisen können, nicht extra nochmal zurückreisen müssen, um da vielleicht die Emissionen etwas zu schonen und zu schützen. Aber das trifft natürlich auch auf alle anderen Athleten zu, die vielleicht von Asien oder auch Amerika kommen. Die können dann hier auch im Sommer recht viele Rennen innerhalb von kurzer Zeit machen und absolvieren und müssen da jetzt nicht wieder zurück in die Heimat reisen.
Ja, genau. Also von dem her steht da auch auf jeden Fall Spitzensport an am Wochenende.
Mhm. Sorry. Gesundheit.
Danke. Genau, dann kommen wir zum Ötzi-Trail, würde ich als erstes sagen, oder gehen wir erst auf Istria?
Ja, vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz in den abseits des Trailrunnings, weil wir hatten wieder eine interessante News von der Straße, oder?
Genau, also ist ja nicht ganz abseits des Trailrunnings,
genau.
Weil der Herr ist auch im Trailrunning kein unbekanntes Blatt oder unbeschriebenes Blatt. Für viele vielleicht schon, aber am Wochenende hat ja auch der Paris-Marathon stattgefunden. Und bei den Schweizern gab es hier nochmal eine Möglichkeit, sich auch für Olympia zu qualifizieren. Die deutsche Qualifikation ist ja schon abgeschlossen, aber bei den Schweizern war wohl noch ein bisschen längeres Zeitfenster offen. Hier ist nämlich Matthias Kieburz ist da gestartet. Schweizer Läufer, der auch bei Serie Sinal schon erfolgreich gelaufen ist.
Ja, für Team Salomon unterwegs.
Für Salomon unterwegs, eben ist da eine 2:07:44 in Paris gelaufen, was ihm somit noch den Olympiastandard für die Schweizer eingebracht hat.
Mhm. Genau, normalerweise ist er Orientierungsläufer, da liegt, glaube ich, sein Fokus. Ich kenne mich jetzt da nicht ganz genau in deren Leistungsklasse oder Elite-Leute aus, aber er gehört da, glaube ich, ganz, ganz mit nach vorne dazu. Will da auch, glaube ich, noch weitere Medaillen auch in den nächsten Jahren noch erreichen, aber wird auf jeden Fall nach Paris fahren und wird sicherlich auch noch mal das ein oder andere Mal auf die Trails erscheinen. So ein 12. Platz in Serie Sinal letztes Jahr oder 2017 sogar mal ein 4. Platz sind da so Ausrufezeichen, die er schon gesetzt hat. Aber bisher ist er eher auf den laufbareren Veranstaltungen unterwegs gewesen. Aber eine 2:07 ist schon brutal, also da kann schon mal was gehen, wenn er vielleicht doch den Orientierungslauf hinter sich lässt, alles erreicht hat, um dann vielleicht nochmal ein, zwei Jahre mit 34 auf die Trail zu wechseln. Mhm. Dann knallt es da, glaube ich, nochmal. Golden Trail Serie ist er auch gelaufen, im Finale war er auch dabei, dort auch nochmal nebenbei Sechster geworden beim 26-Kilometer-Lauf, also auch nicht weit weg von den üblichen Verdächtigen, die da vorne rumrennen.
Also da geht auf jeden Fall was. Mhm. Genau, dann Istria, würde ich sagen.
Ja.
Bei Istria hatten wir letztes Mal schon angekündigt. Ich gehe einfach mal kurz auf die Ergebnisse der, sagen wir ab 42 Kilometer. Wobei bei den 21 Kilometern muss man auf jeden Fall erwähnen, 3. Platz gesamt an Nils Bergmann, der hier souveränes Rennen gelaufen ist, einen 3. Platz ins Ziel gekriegt hat und dementsprechend auch eine mit 1:19 mit 3 Minuten Rückstand ungefähr auf Matteo Rossi auch wirklich eine starke Zeit gelaufen ist.
Ja.
Beim Marathon ging der Sieg an Simon Scheppi aus der Schweiz und bei den Frauen an Andrea Kolbeins-Dottir. Und sie ist wirklich jemand, den man auf der Rechnung haben muss. Wir haben dann auch selber erstmal geschaut, wer das überhaupt ist. Und ist eine Läuferin aus Island, die auch fast nur Rennen in Island bisher gemacht hat, aber hier mit 766 UTMB-Punkten steht. Also jetzt Istria gibt es noch keine Punkte, aber bisher in ihrer Karriere 766 UTMB-Punkte gelaufen ist. 24 Jahre, die man sicherlich auf dem Schirm haben muss in Zukunft, auch in Europa.
Ja, also die Isländer sind aber auch irgendwie mit einer Mannschaft angerückt.
Ja, da sind direkt 3. Also ein Isländer, der Egil Gunnarsson, wie soll er auch sonst heißen, war auf Platz 3 gesamt. Ja. Und der Jonsson war auf Platz 6 von den Isländern.
Laukugur,
ja.
Ari,
ja.
Johnsonson.
Ja, der war auf Platz 6 bei den Isländern, also bei allen, aber als Isländer. Und deswegen 3 Isländer in den Top 6. Mhm. Das wird ja, glaube ich, der große Angriff der Isländer im Trailrunning.
Ja, auch alle dicht beisammen. Also man muss dazu sagen, erste Frau auf Platz 5, die von dir angesprochene Andrea, mit 3 Stunden 34, knappe 33 Minuten hinter den Simon Scheppi, wirklich starke Zeit. Im Gesamten muss man hier aber auch sagen, Die Zeiten im Gegensatz zum letzten Jahr sind eher durchwachsen. Also da haben wir gesehen, dass hier vielleicht der Simon Cheppi im letzten Jahr gerade so in die Top 10 gelaufen wäre, Top 8 rein. Aber gewonnen ist gewonnen. Vielleicht muss er ja auch nicht weiter riskieren oder mehr machen. Er hat sich da auf jeden Fall die 41 Kilometer gesichert. Kriegt dafür außer ein paar gute UTMB-Punkte, aber auch keinerlei Qualifikation für Chamonix im Normalfall.
Ja, genau. Dass die Leistung von Andrea nicht ganz so schlecht ist, sieht man auch, dass eine Claudia Trems nämlich auch auf der Strecke unterwegs war und die doch 20 Minuten hinter ihr ins Ziel kam. Mhm. Also auch keine Unbekannte quasi, die da hinter ihr landet. Zur 69-Kilometer-Strecke. Hier Sieg ging an Simon Gosselin aus Frankreich, der mit 5 Stunden 40 doch ungefähr 20 Minuten schlechter war als die Zeit von Angermund und Wittek aus dem vergangenen Jahr. Zweiter Platz ging an Hans-Peter Innerhofer mit 5,51, 10 Minuten hinter dem Franzosen Simon. Und dritter Platz ging an Dominik Milewski. Bei Hans-Peter habe ich schon auch mit ihm gesprochen gehabt, beziehungsweise Sprachnachricht geschickt. Er hatte einfach Probleme mit dem Magen unterwegs, hat sich auch mal übergeben müssen bei Kilometer 40 und dementsprechend froh gewesen, dass er den zweiten Platz so sichern konnte. Die hatten wohl alle, auch der Simon hinten raus, richtig Probleme, was die Wärme angeht. Auch Simon hat sich wohl hinten raus noch übergeben müssen. Also da wohl eine ziemliche Hitzeschlacht gewesen beim 69-Kilometer-Rennen.
Ja, gut. Bevor du vielleicht zu den Frauen kommst, hier kann man natürlich auch schon ein bisschen Diskussionen aufmachen. Sicherlich der Angermund, fragwürdiger Charakter inzwischen vielleicht bei uns in der Szene. Lassen wir uns einfach noch oder warten wir noch mal ab, wie sich die ganze Sache entwickelt. Aber mal so eine halbe Stunde auf so einen Hans-Peter Innerhofer oder Simon Gosselin herauszulaufen, ist natürlich auch eine Welt. Also das ist eine ganze, ganze Schippe oben drüber. Das ist fast ein Zehntel schneller in so einem Rennen. Und das im Spitzensport ist natürlich auch sehr viel. Wetter spielt sicherlich mit rein. Ob das dann eine halbe Stunde ausmacht, weiß man nicht. Aber
ja,
ist natürlich ein bisschen bitterer Beigeschmack.
Genau, aber der Pole, der André Wittek, hatte ja die gleiche Zeit wie der Angermund letztes Jahr. Also von dem her war das, wenn man die Rennen auch vergleicht von letztem Jahr und dieses Jahr, sind die bis zur Hälfte auch fast gleich gewesen von den Zeiten her. Also die waren schon auf Kurs auch von Innerhof, Angermund-Zeit und von Wittek-Zeit. Und dann in der zweiten Hälfte ist das Tempo ziemlich abgefallen bei beiden.
Okay, ja.
Also war wahrscheinlich dann vielleicht schon hinten raus der Kraft und der Hitze geschuldet.
Kann schon sein, ja.
Bei den Frauen ging der Sieg über die 69 Kilometer an die Christina Zerner aus Österreich. Und der zweite Platz Melody Gilbert aus Kanada und der dritte Platz an Matila Protic aus Slowenien. Das sind die ersten drei Plätze bei den Frauen gewesen.
Ja, die erste Dame kenne ich gar nicht so richtig, hat aber auch schon beeindruckende Leistungen erreicht. Siege beim Hochkönigmann, gute Plätze beim Lavaredo, vierter Platz mal über die 80 Kilometer zum Beispiel letztes Jahr. Also schon eine starke Athletin, habe ich aber so persönlich gar nicht auf der Rechnung.
Ja, richtig los war beim 110 Kilometer. Da dritter Platz Paul Capel, zweiter Platz Pablo Villa. Sieg ging an Janosch Kowalczyk. Von dem her Glückwunsch hier an Janosch, der mit einer 9 Stunden 52 auf die 111 Kilometer hier ungefähr fast 30 Minuten, 27 Minuten Vorsprung vor Pablo Villa hatte. Und nochmal 10 Minuten mehr vor Paul Capel und auch einen neuen Streckenrekord gelaufen ist mit 9 Stunden 52. Der alte Streckenrekord lag bei 9 Stunden 55, also gab nochmal 3 Minuten draufgelegt. Gab 874 Punkte letztes Jahr, also wird Janosch wahrscheinlich auch im gleichen Bereich irgendwo liegen oder vielleicht ein bisschen drunter, wenn sie die Punkte ein bisschen anziehen.
874
meinst du? 874 gab es letztes Jahr, ja.
Aber denkst du, dass Janosch sich jetzt entsprechend gut auf die Hitzebedingungen einstellen konnte oder taktisch sehr gut laufen konnte und gut auf die Bedingungen reagiert hat und am Ende einfach so ein souveränes Rennen gemacht hat? Oder ist er einfach so gut in Form, dass er da die Hitzeprobleme einfach wegdrückt und sagt, okay, 9 Stunden geht halt trotzdem irgendwie.
Ja, ich glaube, dass Janosch sogar auf letztes Jahr hat der Theo Le Boudet gewonnen. Mit, was hat er dafür gekriegt? Er hatte dafür 874 Punkte eben gekriegt. Läuft normalerweise so 840 Punkte, 790, 800 Punkte. Also ich glaube, dass wahrscheinlich an einem optimalen Tag eher Janosch dann eine halbe Stunde draufgelegt hätte.
Also noch schneller gelaufen
wäre. Ich glaube, Janosch hätte da noch schneller laufen können, wenn das Wetter entsprechend besser gewesen wäre oder es nicht so heiß gewesen wäre. Von dem her ist seine Leistung hier super, super souverän, hat auch, wie gesagt, einen neuen Streckenrekord. Aber ich glaube, da wäre schon noch mal zeitlich was gegangen. Mhm. Also von der Leistung hätte er eigentlich noch mal ein bisschen mehr gehen müssen, was jetzt natürlich seine aktuelle Leistung nicht irgendwie schmälern soll oder runterdrücken soll.
Ja, aber Sieg an Adidas für die beiden Ersten.
Ja.
Haben natürlich auch ihren neuen Carbon-Schuh schön präsentiert und in die Kamera gehalten. Hier haben sie auf jeden Fall ihr Versprechen gehalten und gute Leistungen abgerufen. Ja. Pablo Wieler und Janosch.
Genau. Bei den Frauen ging der Sieg an Monika Stefslowska, nee, Stefskalova, so rum, Stefskalova, aus Tschechien, vor Ines Marquez und Biborka Fascakas aus Rumänien, die auch auf Platz 9, 12 und 13 gesamt auch schon einliefen. Mhm. Also auch hier starke Ergebnisse auf jeden Fall.
Ja, da muss ich auch mal ganz kurz, zurück zu den Männern. Wir haben ja letzte Woche auch über Paul Campbell so ein bisschen gelästert, aber er hat ja zumindest hier abgeliefert.
Ja,
also da haben wir ja gesagt, dass er so ein bisschen nicht so richtig in die Puschen gekommen ist in den letzten Jahren, aber hier konnte er zumindest auch den dritten Platz behaupten. Und hat sich dadurch wahrscheinlich auch fürs nächste Jahr entsprechend für den CCC zumindest qualifiziert.
Genau, also CCC ist auf jeden Fall dadurch qualifiziert. Wenn man seine Zeit anschaut, ist das eher eine 820 ITRA-Punkte-Zeit wahrscheinlich, die er da gelaufen ist.
Ja, laufe ich auch noch weg.
Nicht ganz. Ja. Genau, kommen wir zur Königsdistanz. Bevor wir zu den Frauen kommen, weil wir da ein bisschen länger drüber sprechen können, auch Sieg bei den Männern Marek Klausidis aus Tschechien vor Jan Prochaka aus Tschechien, also tschechischer Doppelsieg. Und dritter Platz ging an die Finnen, an Juuso Simpanen, der quasi Dritter geworden ist. Und der Marek hatte aber schon auch guten Vorsprung, 23 Minuten und 37 Minuten auf die beiden Verfolger. Also relativ souveränes Rennen hier auch gelaufen und gewonnen.
Genau, aber wir sehen natürlich auch, dass ein Jim Wormsley da in den letzten Jahren deutlich vor ihm war oder gewesen wäre, Bedingungen hin oder her. Da ist natürlich die Leistung vom Wormsley nochmal.
Ja, Wormsley war über eine Stunde 10 schneller oder Stunde 20 schneller. Macht
schon viel aus und die Athleten sind auch viel bei Nacht gerannt. Also die hatten nicht ganz so große Hitzeprobleme wie vielleicht die anderen Strecken.
Genau, erst dann hinten raus ist es halt bei denen auch richtig warm geworden. Mhm. Genau, zu den Frauen. Dritter Platz ging an die Claire Banwarf aus Frankreich.
13. Gesamt.
Genau. Zweiter Platz ging an Ida-Sophie Hegemann. 9. Platz gesamt. Mhm. Und der erste Platz ging an Alessandro Boifava aus Italien, die den ersten Platz sich geholt hat in 20 Stunden 51. Und die 20 Stunden 51, letztes Jahr wäre sie damit sogar, auch siebte geworden. Mhm. Das dürfte so, 780, fast 800 ITRA-Punkte wert sein, die Zeit ungefähr. Also auch schon eine gute, starke Leistung.
Ja, auf jeden Fall sehr starke Leistung von den ersten beiden Damen oder vielleicht auch von den ersten drei Damen, muss man sagen. Super souverän da durchgelaufen, absolut gut in den Top-Männerfeld das Ziel erreicht, das passt richtig gut. War auch ein spannendes Rennen, gerade bei den ersten drei Frauen, wobei natürlich jetzt die dritte Frau hier, oder die erste, wie sagt man, also im Esther Fellhof
war einer der Favoriten halt.
Genau, ist hier aber auch in der Mitte des Rennens ausgestiegen, war lange Zeit führende Dame. Zwischen den dreien, zwischen der Alessandra und der Ida-Sophie, gab es da auf jeden Fall immer mal wieder einen Schlagabtausch. Da gab es mal Führungswechsel. Du hast das auch recht häufig verfolgt, oder?
Genau, also am Anfang war Ida auch schon mal auf Platz 8 bei der ersten Zwischenzeit. Da war die Fellhofer noch hinter ihr. Dann ist Ida bei der zweiten Zwischenzeit irgendwo auf 11, 12 zurückgerutscht gewesen. Die Fellhofer auch noch knapp hinter ihr. Dann hat sich's irgendwann gedreht, dass die erste Fellhofer dann vor ihr war. Und dann ist sie, wie gesagt, in Führung liegend raus Und ab dem Moment war Ida dann Führende und wurde dann hinten raus von der Italienerin quasi noch überholt wieder. Und Idas Zeit dürfte aber trotzdem so 760 ITRA-Punkte wert sein, was eigentlich ihre höchste ITRA-Punktzahl werden wird.
Ja, und das auf dem 100-Meiler muss man ja auch dazu sagen, ist deutlich schwerer vielleicht diese hohen Punkte zu erlaufen als auf den etwas kürzeren Strecken, auf den 50, 60 und 100 Kilometer Strecken. Also da auf jeden Fall, ja, großes Respekt, Glückwunsch an Ida Sophie für diese sehr, sehr starke Leistung, die sie da abgerufen hatte.
Genau, und so wie man auch mitgekriegt hat mit gebrochenem Finger, den sie sich unterwegs gebrochen hat, hat sie selber auch gestern gepostet. Wer das nochmal nachlesen möchte, kann das bei ihr auf dem Instagram-Profil tun und wohl auch durch einen Hundebiss in die Achillessehne.
Okay.
Also alles auf jeden Fall lebt auf 100 Meilen.
Da war auf jeden Fall Adrenalin pur angesagt.
Die Frage ist, ob das Adrenalin 100 Meilen lang hält.
Oh, das ist ja, weiß ich nicht. Vielleicht kann man da die Forschung mal erfragen.
Ja, genau, also das ist so viel zu Istria. Dann kommen wir zum
Vielleicht nochmal ein Wort zu Istria. Ja, man muss natürlich sagen, Istria ist wieder zu Istria geworden, so wie vielleicht Istria auch vorletztes Jahr schon gewesen ist. In der Gesamtheit, ich will niemanden Leistung schmälern oder herunterwürdigen. Viele sind da sehr gut gelaufen, haben sehr starke Leistungen abgerufen. Aber natürlich ist das hier vielleicht nicht ein Rennen, was eine UTMB-World-Serie würdig ist. Es ist eher durchwachsen von den Leistungen her. Und hier sieht man dann natürlich auch die Problematik der Serie überhaupt. Wir haben jetzt inzwischen in Europa drei laufbare Veranstaltungen, die Toskana, Istria und der Lauf im Elsass. Und dementsprechend verteilen sich natürlich hier auch die Athleten und Athletinnen, die sich noch irgendwelche Chancen für Tickets ausrechnen wollen oder machen wollen, auf diese drei Veranstaltungen oder holen sich die Tickets vielleicht dann doch in den alpineren Gelände im Sommer. Und dementsprechend sind sicherlich 5 bis 10 gute Frauen und Männer auf jeder Strecke am Start gegangen, auf der einen mal ein paar mehr oder ein paar weniger, aber es ist nicht die Dichte, die sich vielleicht in UTMB World Series da versprechen würde oder die ich mir als Beobachter erhoffen würde, und deshalb ist Istria wieder Istria geworden und wird sicherlich nicht das stärkste besetzteste Rennen in der Zukunft werden, also meine Prognose hier.
Ja, ich finde es so gar nicht so schlimm, weil du quasi dadurch die Chance hast, dass die breite Masse der Profis sich halt doch irgendwie den UTMB-Platz sichern kann. Und du dann sozusagen ein Finale hast, wo wirklich alle dann antreten. Mhm. Wenn du jetzt nur 5 Qualifikationsrennen hättest, dann hättest du da quasi jedes Mal so ein hartes Battle, dass du nachher bei Chamonix halt die gleichen 5 nochmal sich battlen hast. Und so können sich schon ein bisschen andere vielleicht auch da reinziehen. Also wenn man jetzt gerade die Isländerin zum Beispiel anschaut, die hätte vielleicht keine Chance jetzt gehabt, wenn da halt wie immer eine Katie Scheidt mit am Start gestanden wäre, eine Courtney und eine, keine Ahnung, nochmal jemand Starkes quasi, dann wäre es halt für sie vielleicht nichts gewesen. Und so kennt sie keiner. Sie hat jetzt da gewonnen mit sicherlich einer 780, 760er Punktzahl. Und kann damit dann auf einmal UTMB auflaufen, weil es halt die Möglichkeit gab für sie.
Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, wenn sie haben ja die Chance, auch über die Punkte reinzukommen. Selbst wenn sie jetzt mit dieser Leistung nur vierte Dame geworden wäre, was relativ unwahrscheinlich ist, weil so viele starke Frauen gibt es gar nicht mehr. Das ist ja super, super, super starke Leistung. Hätte sie aber über die Second Chance oder wie man sie auch nennen möchte, schon einen sicheren Startplatz bekommen. Ja. Aber wir hätten halt eine etwas höhere Konkurrenz am Start gehabt, die ja vielleicht dann auch am Ende den Leistungssport oder den UTMB-Leistungssport, muss man vielleicht sagen, hier nochmal ein bisschen weiter fördert und voranbringt. Und ja, klar, so weicht man sich ein bisschen aus, geht sich aus dem Weg, und wir sind da halt, wo der Trailrunning immer so ein bisschen ist, dass man sich halt schnell mal aus dem Weg gehen kann und da einfach auch gut verteilt auf den Strecken starten kann und dann halt auch behaupten kann, gut aussehen kann, was auch wichtig ist für Sponsoren und Außenwirksamkeit. Aber natürlich würde ich mir von so einer UTMB-Serie gerade in Europa nochmal ein bisschen mehr Qualität und mehr Leistungsdichte wünschen. Dass das natürlich jetzt hier in Thailand oder in Australien oder in anderen Ländern, wo vielleicht Trailrunning noch ein bisschen Nebensache ist, nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, ist klar. Aber in Europa könnte da noch ein bisschen mehr Qualität am Start stehen.
Ja, schauen wir mal, wie es nächstes Jahr wird, quasi dann. Genau, dann switchen wir zum Ötzi. Nominierungsrennen oder Sichtungsrennen, besser gesagt, für die Deutschen, auch für die Europameisterschaft. Fangen wir mit der Kurzstrecke an. Die ging über 14 Kilometer mit ungefähr 1100 Höhenmeter. Bei den Frauen ging der Sieg an die Nina Engelhardt. An der zweite Platz, also aus Deutschland, mit 1:22:55. Der zweite Platz ging Elise Ponquet aus Frankreich. Und der dritte Platz ging an Anna Hofer aus Italien. Und die Nina Engelhardt hatte hier doch 4,5 Minuten Vorsprung und 9 Minuten Vorsprung auf die zweite und dritte. Also sehr, sehr souveräner Sieg. Und sie ist ja auch 28, also wirklich eine gute junge Athletin.
Ja.
Der dritte Platz, die Anna Hofer, die Italienerin, ist auch 19 erst. Also auch da sicherlich eine starke Athletin, die in dem Bereich noch kommt. Die die zweite Deutsche war Marion Leiberich auf Platz 4 und die fünfte Deutsche Hanna Gröber auf Platz 5.
Okay. Es gab ja noch dann diese komische Regelung mit der Qualifikation, wer oben als erstes ankommt, hat ja auch die Chance für den Berglauf.
Ja, ja.
Ja, fragwürdiges Qualifikationsmöglichkeit, finde ich immer sowas nicht so gut gelungen, sage ich mal. Aber haben wir jetzt auch nicht beobachtet, wer da als erstes oben angekommen ist und sich vielleicht hier das Uphill-Rennen gesichert hat.
Ja.
Es zielt halt der als erstes im Ziel kommt, meiner Meinung
nach. Ja, irgendwie schon.
Ja.
Dann soll man halt einen Berglauf machen, noch entscheiden als Sichtungslauf. bei den Männern ging der Sieg nach Italien, beziehungsweise das ganze Podest ging nach Italien. Daniel Pattis, der sich dieses Jahr die Kurzstrecke gegeben hat, nachdem er letztes Jahr die Langstrecke gewonnen hat, gewinnt das Ding vor Isacco Costa mit über 2 Minuten Vorsprung. Und Armin Laich, der mit 0,4 Sekunden Rückstand auf den Isacco auf Platz 3 gelandet ist. Wahrscheinlich sind sie zusammen eingelaufen, denke ich mal. Aber starkes Rennen auf jeden Fall von den Italienern hier.
Genau, also ich glaube, Daniel Pattis hat hier auch den neuen Streckenrekord aufgestellt. Es gab wohl einige, die gesagt haben, dass die Strecke etwas kürzer war. Wir haben bei uns in den GPS-Daten der letzten, von diesem Jahr und vom letzten Jahr reingeschaut. Also wenn, dann sprechen wir hier von irgendwie 100 Meter Unterschied oder sowas. Das können natürlich auch einfache Fehlmessungen der einzelnen Athleten sein. Also das war schon sehr ähnlich. Es gab auf jeden Fall mal einen kurzen anderen Downhill-Trail-Abschnitt, aber hier wirklich eine kleine Schleife, wo die dann querfällt und die quer oder die lange Serpentine nicht ausgelaufen sind, also wirklich minimale Unterschiede und nicht wirklich erwähnenswert.
Ja, dafür mehr Serpentinen laufen mussten im Trail. Die drei Italiener waren dann stark verfolgt von 4 Deutschen. Vierter Platz mit starkem Comeback sozusagen, Moritz auf der Heide, der mit 1:18 4 Minuten hinter Daniel Pattis hier nur reinkam. Fünfter Platz, auch ein Comeback, Christoph Lauterbach ist wieder da.
Immer mal wieder, oder so?
Oder wie immer wieder da, ja. 1:19:53, eine Minute 50 hinter Moritz. Und sechster Platz, Julius Ott, 1:20:38. Also das, denke ich mal, ein gutes deutsches Trio, vielleicht auch, wenn man Richtung Europameisterschaft schaut. Gerade für so eine Up-and-Down-Strecke kann ich mir vorstellen, dass die drei wirklich auch gute Kandidaten sind in die Richtung. Dann zur Langstrecke, 30 Kilometer, 2100 Höhenmeter. Auch bei den Frauen wieder begonnen. Sie ging nach Österreich, Anna Platter, 3:23, mit über 10 Minuten Vorsprung auf Sarah Kistner aus Deutschland, die für Salomon unterwegs ist. Dritter Platz, auch wieder mit 10 Minuten Rückstand an Juliane Rösler aus Augsburg. Und vierter Platz ging an die Nadja Fessler aus der Schweiz, die hier bei der Lisa trainiert. Und fünfter Platz an die Miriam Meinheit, die bei Kim trainiert, mit knapp 3:51.
Ja.
Somit hier auch drei Deutsche, Sarah Kistner, Juliane Rösler und Miriam Meinheit, die eventuell auch für die EM interessant sein können.
Genau, jetzt müssen natürlich die Offiziellen entscheiden, für wen sie sich hier entscheiden. Für die ersten drei vom vielleicht diesen Wettkampf oder vielleicht auch die anderen drei, die im anderen Trail de Petit Ballon den ersten Platz erreicht haben. Ja, schwere Entscheidung, besonders weil die EM-Strecke 60 Kilometer und 3000 Höhenmeter, glaube ich, lang sein wird. Irgendwas in dieser Richtung wird es geben. Das heißt, Höhenmeter technisch hier eher für den Ötzi-Trail sprechen, der ja schon 2000 Höhenmeter auf die gerade mal 30 Kilometer hat. Die Kilometer sprechen aber eher für die Athletinnen, die beim Trail de Petit Ballon am Start waren. zumindest die Miria, die ist ja zumindest bei beiden Sachen gelaufen und hatte sich hier bei beiden Sachen auch gut qualifiziert. Mal schauen, wer zusagt, wer mit möchte und wen sie mitnehmen wollen.
Genau.
Sprechen wir aber auch gleich nochmal mit dem Bene darüber, was er dazu sagt.
Genau. Bei den Männern, spannendes Rennen vorne auf jeden Fall gewesen. Mit folgendem Ausgang: dritter Platz ging an Hannes Namberger mit 2 Stunden 57 und 28 Sekunden. Zweiter Platz Sven Koch, 2 Stunden 27, 15 Sekunden. 13 Sekunden Unterschied zwischen beiden. Und Sieg Benedikt Hoffmann, 2 Stunden 55, 49 Sekunden. Mhm. Also die Top 3 alle aus Deutschland und alle innerhalb von 1 Minute 40. Also sehr, sehr enges Rennen, was auch die ganze Zeit relativ eng war. Also an der ersten VP waren alle drei vielleicht so 30 Sekunden auseinander. An der zweiten Messstation hatte der Benedikt auch mal 2-3 Minuten Vorsprung, die Sven Koch und Hannes ziemlich zugelaufen haben wieder. Das waren dann laut Benes Aussage dann auch mal wirklich nur 20-30 Sekunden zwischen den drei dann noch. Und dann hat er nochmal Gas gegeben hinten raus und hat sich eben diese Minute 26 nochmal rausgelaufen. Und von dem her starke Leistung von allen dreien.
Mhm. Aber ich würde sagen, ja, wir fragen einfach den Benedikt einfach mal selber, was da los war, wer er ist und was er kann. Ich meine, die meisten werden ihn kennen. Wir haben ihn ja auch schon öfters hier mal im Podcast erwähnt und auch schon mal eine Sprachnachricht, glaube ich, gehabt.
Ja.
Ich würde sagen, da hören wir jetzt einfach mal gemeinsam rein und dann hören wir uns wieder hier zu zweit in unserer Aufnahmeraum.
So, wir haben unseren heutigen Gast, Benedikt Hoffmann. Benedikt Hoffmann ist 39 Jahre jung, hat 890 ITRA-Punkte, sehr, sehr hohe Zahl, ist im Moment für Essex unterwegs und wahrscheinlich, ja, ich würde sagen, unumstritten der beste Trailläufer auf Strecken zwischen 30 und 50 Kilometer, den wir zurzeit in Deutschland haben. Das hat er auch am Wochenende beim Ötzi-Trail in Natunz wieder unter Beweis gestellt, indem er da, ja, schon relativ souverän das Rennen auch gewinnen konnte. Erfolge wie der 10. Platz bei der Weltmeisterschaft in Innsbruck, zweimal die Top 20 beim OCC, der 1. Platz beim Wildstrubel über 50 Kilometer und viele weitere Podestplätze in dieser Rennkategorie unterstreichen diesen Titel auch genau. Servus Bene.
Servus Lars.
Servus, vielleicht kannst du dich ja einfach mal am Anfang mal selber vorstellen. Was machst du eigentlich noch neben den Laufen und den Trailrunning?
Ja, also ich bin ja von meiner Ausbildung her, beruflichen Ausbildung her Lehrer am Gymnasium und bin aktuell an einer beruflichen Schule, und zwar ja in der Nachbarstadt in Tuttlingen und neben tue ich in Stockach. Das ist ja in der Nähe von Konstanz am westlichen Bodensee. Mhm. Also eher eine Hügellandschaft, muss man sagen. Ja, ich habe mal aufgrund des Sports und aufgrund meiner Familie, weil ich habe mittlerweile 3 Kinder, habe ich meine berufliche Tätigkeit in der Schule etwas zurückgeschraubt und habe eine 50%-Stelle dort.
Mhm. Okay, genau, also Tuttlingen, ich komme ja aus Villingen-Schwenningen, von dem her kenne ich das vom Trainingsgelände her da ganz gut von Möglichkeiten, ja. Also du hast quasi dann auch, ja, wie du sagst, aufgrund des Sportlichen und aufgrund des Familiären quasi auch reduziert. Inwiefern integrierst du da den Sport in den Lehreralltag?
Ja, also es ist natürlich nur begrenzt möglich, den Sport in den Lehreralltag zu integrieren. Natürlich, ich bin selber zum Beispiel kein Sportlehrer, also da ist jetzt keine Schnittmenge möglich. Ich unterrichte Chemie und Biologie. Allerdings versuche ich schon auch, ja, die Vormittagszeit zu nutzen, wenn ich Freistunden habe, auch von der Schule weg laufen zu gehen im Donautal in Tuttlingen. Oder aber ich nutze auch schon mal die Strecke zur Schule mit dem Rad oder habe ich auch schon läuferisch häufiger gemacht, damit man so ein bisschen berufliche Aktionen und den Sport gut kombinieren kann. Aber natürlich sind da Grenzen gesetzt, klar.
Du bist ja jetzt, ich würde sagen, nicht neu im Trailrunning, aber du hast auf jeden Fall eine sportliche Vergangenheit, die vielleicht noch nicht ganz so viel mit dem Trailrunning zu tun hat. Du hast auch beeindruckende Zeiten auf der Straße stehen über ja viele Distanzen. Was hast du so aus diesem Sport mitgebracht, den du heute, oder was hast du dafür noch im Trailrunning dann übrig dafür?
Ja, also damals, wo ich mir im Straßenlauf, im Crosslauf und dann der ziemlich von Anfang auch der Berglauf ein Thema war. Ja, und aber muss man auch noch wissen, der Triathlon, Sport. Also ich bin da in vielen Ausdauerdisziplinen aktiv gewesen, hatte auch schon mal eine Radlizenz und bin C-Rennen gefahren in der C-Klasse. Und die Trainingsmethodik, die ist es eigentlich, die mir dann geholfen hat, die ich mir über Jahre aufgebaut hat in verschiedenen Disziplinen, wie man gezielt sich auf Wettkämpfe vorbereitet. Ja, und klar, Traillauf ist nochmal eigentlich eine eigene Disziplin und man muss natürlich noch ganz andere Tools reinpacken und dann spezifisch auf den Traillauf sich vorzubereiten.
Ich meine, wir sprechen ja hier auch von 2,54 auf 50 Kilometer, was du, glaube ich, stehen hast als Bestzeit. Und auf unter 6 Stunden 50 auf die 100 Kilometer auf der Straße. Oder auch beim Marathon hast du ja, glaube ich, ja, zumindest laut Statistik eine 2,20 stehen, was ja schon 2015 war. Wenn man jetzt heute mit Carbon-Schuhen das Ganze wahrscheinlich nochmal probieren würde, würde wahrscheinlich auch eine 2,15 oder irgendwie sowas dastehen.
Ja, also man sagt ja so auf 10 eine Minute und das spüre ich auch im Training, wenn ich damit trainiere. Ich denke auch, dass ich da die 2,20 wäre nicht die Schallmauer gewesen. Gut, war eine andere Zeit. Ich habe mir jetzt schon auch mal überlegt, ob ich nochmal einen Marathon laufe auf der Straße. Aber im Moment bin ich einfach so vor dem Traillauf angesteckt, und will mich auf die wichtigen Rennen da fokussieren, dass ich da momentan keine Zeit finde, weil man muss natürlich auch wissen, auch der Körper kann nur ein gewisses Pensum mitmachen und dann wird zeitlich einfach schwierig, ne?
Bei den ganzen, klar, mit den Straßenläufen, Straßenmarathon und so weiter, Bergläufen, was war so das Erste, wo du sagen würdest, da bin ich wirklich einen Trail-Wettkampf gelaufen, auch mit einem Downhill, den ich dann auf Tempo laufen musste und so weiter?
Ja, also das erste, das hieß damals Berglauf-Langdistanz-Weltmeisterschaft. Das war in Slowenien, in Podbrdo, glaube ich, spricht man das aus. Ein sehr kleiner Ort dort. Ja, in den slowenischen Alpen. Und das war eigentlich ein Traillauf. Also es war vielleicht für einen Traillauf jetzt nicht hoch anspruchsvoll, technisch betrachtet. Es hatte viele Passagen, die waren auch wirklich gut laufbar, aber natürlich auch viele Passagen. Ja, das ist wie beim heutigen Traillauf natürlich gewesen. Und da ging es dann, glaube ich, 2400 Höhenmeter bergauf, bergab auf der Marathondistanz. Das war so das erste Event und da wurde ich auch prompt Fünfter, wo ich sage, das war jetzt wirklich voll und ganz ein Traillauf.
Und dann hat dich das Fieber so angesteckt, dass du gesagt hast, okay, das ist jetzt meins, oder war es dann auch vielleicht, dass du gemerkt hast, okay, ich bin hier erfolgreicher unterwegs als im Straßensport?
Ja, kommen verschiedene Faktoren zusammen, durchaus. Also einmal, da waren so der richtige Umstieg, der erfolgte dann erst während Corona, dass ich dann andere Disziplinen auch liegen habe lassen, weil mit Berglauf war in der Zeit ja nicht viel. Da kamen dann erst die Trailläufe wieder auf, wo da kein Rücktransport in einer Bahn oder in einem Bus sein musste. Und ja, das war so die Zeit und dann kamen aber schon ein paar Faktoren hinzu, wie zum Beispiel, dass Essex an mich herangetreten ist und mich ins Team aufnehmen wollte und die natürlich voll drauf aus sind, auf den klassischen Traillauf, mehr als auf den Berglauf.
Ja, Berglauf interessiert da nicht so, ja.
Nee, richtig, genau. Also die Szene hat sich einfach auch entwickelt und ja, man kann jetzt da darüber debattieren, ob man es gut findet oder nicht, aber der klassische Berglauf, der ist da total jetzt, der steckt da zurück, klar. Und es gibt ja dann auch immer weniger gut besetzte Bergläufe. Und da wollte ich einfach, ja, als Liebhaber des Berglaufsports dann auch voll an vorderster Front dabei sein. Das ist jetzt halt der Traillauf und es liegt mir sicher auch. Ich habe noch ein paar Defizite im Downhill, die jetzt nach und nach immer besser werden und die ich ausmerze. Aber ja, die Faktoren sind es eigentlich, ne? Also die Entwicklung der Szene und dann so mein persönliches Interesse, da jetzt auch mitmischen zu wollen.
Inwiefern schaust du, jetzt habe ich ja quasi erwähnt, 890 ITRA-Punkte hast du stehen. Wie sehr schaust du auch selber hier auf Punkte? Wo kann ich gute Punkte laufen? Was laufen da andere für so Punkte und so weiter? Schaust du da drauf oder wie ist da dein Interesse daran?
Also ich finde es erstmal gut, dass man überhaupt eine Skala hat. Also ich kenne es ja vom Straßenlauf, da sind die besten Listen Kriterium, ganz klar. Und das ist im Berg- und Traillaufsport einfach total schwierig, da was zu haben. Aber jetzt hat man mal eine Skala. Ich fände es auch schön, wenn mal die Algorithmen dahinter genauer veröffentlicht werden würden. Und ich finde schon, dass man da so einen gewissen Gradmesser hat. Natürlich darf man es jetzt nicht zu hoch hängen und ich habe anfangs auch gar nicht drauf geschaut. Jetzt in letzter Zeit, in den letzten Jahren schaue ich schon ein bisschen mehr und orientiere mich da ein bisschen. Ich wähle jetzt nicht ganz spezifisch aus, ob die Rennen Punkte geben. Allerdings will ich ja auch, ich habe ja gesagt, ich will da auch in vorderster Front mitmischen in der Szene und deswegen suche ich mir natürlich auch Rennen aus, wie UTMB-Serienrennen oder ja, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, die eh natürlich ITRA-Punkte geben. Von dem her übrigt sich das Thema. Also wenn man klassikbesetzte Rennen hat, dann gibt es da auch gut Punkte, wenn man gut abschneidet. Von dem
Das
her.
ist aber auch deins, dass dieses hochbesetzten Rennen. Also man sieht dich schon bei den ein oder anderen Veranstaltungen, wo ich sage, okay, da ist es schon sicher, dass du gewinnen wirst. Da ist die Konkurrenz nicht so stark. Aber du bist schon jemand, der auch die Konkurrenz überhaupt gar nicht scheut und auch wirklich dahin fährt, wo du halt die Konkurrenz auch im Start hast. Das ist auch deins, oder?
Ja, also ich will, klar, jeder freut sich über einen Sieg, aber einfacher Sieg, da freut man sich auch nicht so drüber. Und ich denke schon, der Sport lebt davon. Und dass sich eben die Konkurrenz an bestimmten Orten trifft, sei es jetzt eine Serie, Golden Trail Serie oder UTMB Serie oder halt, wie gesagt, WM oder EM. Und ja, ich kann ja jetzt nicht jedes kleine Rennen noch dazwischen stopfen. Das wird einfach zu viel, zu voll im Rennkalender. Und daher habe ich das dann schon noch ein bisschen ausgedünnt. Ich würde gerne noch mal kleine Rennen wieder machen, aber im Moment stehen halt die großen Serienrennen im Fokus und ja, deswegen zeige ich mich da, genau.
Wenn du quasi selber schaust du dann, okay, der und der ist die Punkte bisher da schon gelaufen. Also man kann sich ja ein bisschen an den ITRA-Punkten auch so orientieren, weil sonst, wenn du so ein Rennen anschaust, keine Ahnung, 60 Kilometer, 3400 Höhenmeter, dann siehst du halt, okay, für 900 Punkte müsste ich wirklich so und so eine Zeit laufen und hast dadurch auch so ein bisschen die Einschätzung, wie schwer kann vielleicht so ein Rennen sein oder wie technisch kann so ein Rennen sein. Also das ist zum Beispiel auch was, wo wir sehr, sehr gerne die ITRA-Punkte auch hernehmen, wenn wir jetzt für Athleten eine Zeitvorgabe irgendwie hinstellen müssen oder hinstellen wollen, weil du halt einfach dich so ein bisschen orientieren kannst, was hat das Rennen?
Ja, also dazu nütze ich persönlich es jetzt nicht so viel. Ich schaue eher im Vorfeld auch mal, wenn ich die Starterliste kenne, wie viele Punkte haben denn so meine Konkurrenten, um die ein bisschen einzuschätzen. Und das bringt mir, denke ich, auch taktische Vorteile dann im Rennen, weil manchmal ziehen ja Leute ab. Und wenn man dann ungefähr die ITRA-Punkte weiß und weiß, ja, die können das eigentlich von ihrer Leistungsfähigkeit kaum durchziehen, dann bleibt man vielleicht ein bisschen ruhiger. Und ja, man weiß einfach, wer jetzt dann die harten Konkurrenten sind am Ende vom Rennen. Dazu nutze ich es ein bisschen, wobei man sich da auch nicht wundern lassen sollte. Also es können auch mal Leute mit niedrigen Punkten dann super Rennen hinlegen und dann vor allem sein. Ne? Aber es ist eine ganz gute Einschätzung, glaube ich, ja, für die Konkurrenz. Und eben, ich kenne ja nicht jetzt im letzten Detail so die ganzen Faktoren, die in die Strecken, in die Bewertung reinspielen. Da vielleicht kennt ihr euch da auch ein bisschen besser noch aus. Und von dem her finde ich es total schwer, einzuschätzen, ja, damit eine Zeit hochzurechnen. Ne? Das ist, finde ich, dann schon, ja, müsste mir nochmal erklären, wie das macht.
Wir sehen es ja vielleicht auch gleich, wenn wir gleich nochmal über das Rennen, über das Wochenende sprechen, dass es nicht immer ganz einfach ist. Da kannst du ja gleich auch nochmal so ein bisschen von der Strecke berichten.
Ja.
Aber wir haben ja nochmal 5 kurze Fragen für dich vorbereitet, wo wir dich nochmal als Typ vielleicht auch nochmal ein bisschen genauer kennenlernen. Das ist alles fürs Laufen spezifische Fragen. Was willst du die erste Frage stellen?
Genau. Wenn du sagst, 50 Kilometer flach oder Trail, was ist dir mehr gelegen?
50 Kilometer Trail.
Okay.
Kurze Antwort, oder? Noch irgendwas?
Ja, genau.
Ja.
Genau, kurz antworten. Gels oder Kohlenhydratgetränke im Rennen?
Ja.
Was ist dir lieber?
Was dir lieber ist?
Gels. Aber ich
Okay.
mische meist. Aber ja, Gels, wenn dann Gels. Ja.
Was würdest du selber als sportlich größter Erfolg einschätzen?
Ja, ich denke, ich habe ziemlich viele gleichwertig hohe Erfolge, aber ja, jetzt lass mich mal kurz nachdenken. Also, also sicherlich war eine Marke Deutsche Meister über 100 Kilometer, wobei die Zeit ja auch hätte besser sein können. Es war ein sehr schwüler Tag. Und dann ist es, würde ich auch den 5. Platz, auch wenn die Szene damals noch nicht so stark wäre, 2016 in Podbredo bei der ja, Berglauf-Langdistanz-WM. Und vielleicht noch als dritter Erfolg war dann sicherlich meine Siege in Davos. Die gaben auch sehr über 900 ITRA-Punkte, die 68 Kilometer. Und da beim ersten Mal bin ich auch Streckenrekord gelaufen.
Cool.
Das
Steht dann
wird.
auch noch, oder bis das Event dann aufgelöst wurde, oder?
Ja, er steht noch, ja. Also
Okay,
ich bin
perfekt.
ja dann, genau.
Genau, muss ja auch sagen, deine Bestzeit hier über 100 Kilometer ist eine 6,48. Ich habe jetzt die 100 Kilometer Bestenliste nicht ganz im Kopf, aber es dürfte immer noch Top 20 der deutschen Läufer sein. Also absolut grandiose Zeit auch über 100 Kilometer.
Ja. Ja, wie gesagt,
Weil
war ein schwüler Tag, aber ja, die steht erstmal, ich weiß nicht, ob ich es mir nochmal antue, aber mal sehen.
Was willst du in einem Trailrunning noch erreichen? Also gibt es da einen Erfolg oder ein bestimmtes Rennen, was du auf jeden Fall noch machen magst?
Ja, also die Frage kriege ich sehr häufig gestellt. Und also ich ziele vor allem ab auch auf Siege in der UTMB-Serie. Und dieses Jahr werde ich die CCC laufen in Chamonix. Und da hoffe ich, dass ich einen Top-10-Platzierung bekomme. Und für mich ist nicht ausgeschlossen, dass ich in Zukunft auch nochmal die 100 Meilen anpacke.
Okay. Wenn du jetzt gerade aus CC, Stichwort 22, du hast ja mit der Flasche so ein bisschen ein Ärgernis gehabt quasi,
Oh
als
ja.
fünfte Frage. Kann man heutzutage so ein bisschen drüber schmunzeln oder grämt es einen immer noch?
Nee, ich kann schon drüber schmunzeln, aber es hat mir auch gezeigt, dass man, wenn die Veranstalter die Regeln aufstellen, die haben schon ihren Sinn. Und ja, man muss schon sagen, dass bei der UTMB-Serie auch sehr strikt drauf geguckt wird, die einzuhalten und die Strafen von 30 Minuten Zeitstrafe auch sehr drakonisch ist. Aber ja, der beste Weg ist eben, das zu akzeptieren und sich dran zu halten und nicht eine Flasche vom Boden aufzugreifen. Und es war ja ein Lerneffekt für mich. Ne? War jetzt ein bisschen schade für das Rennen, aber für die Zukunft nehme ich es jetzt positiv mit und fertig.
Ja, ich glaube, da muss man eh auch an alle, wo jetzt auch zuhören, wenn da steht, man darf sich wirklich ja nur an einer VP irgendwie betreuen lassen, dann lasst euch bitte auch nur an dieser einen VP betreuen, weil die sind da schon relativ strikt, was das angeht. Auch wir hatten jetzt zum Beispiel bei Istria, bei einem 70er, war ja auch nur an einer VP jetzt am Wochenende die Betreuung erlaubt, was ja auf 70 Kilometer jetzt auch nicht üppig ist, aber da muss man sich echt dran halten, weil sonst fliegt man da teilweise auch aus dem Rennen raus, wenn man sich da nicht dran hält.
Ja, genau. Und es zählt ja auch ein bisschen was ökologisch dazu. Man will nicht vermeiden, dass irgendwo in der Natur Flaschen angegeben werden und dass dann Littering entsteht. Ja, es hat schon alles seinen Sinn. Ne? Dann ist die sportliche Fairness auch noch ein Grund. Ja, also eben, man kann das Rennen ja auch gut bestreiten, wenn man seine VPs gut plant und dann reichen die VPs ja in der Regel. Ja.
Kommen wir vielleicht nochmal zum vergangenen Wochenende, Samstag, liefst du dich richtig, richtig gut. Du konntest ja am Ende das ganze Rennen auch gewinnen und bist als Erster ins Ziel gelaufen. Aber vielleicht kannst du so ein bisschen mal berichten, wie es für dich war. Also warst du von vornherein gleich Führender? Gab es irgendwie einen Führungswechsel? Wie war die Strecke? War es heiß oder relativ kühl? Wie ist es da für dich gelaufen?
Ja, also ich bin ja da an den Start gegangen, weil auch der DLV da das als Sichtungslauf für die Europameisterschaft auserkoren hatte und zwar die 30 Kilometer Distanz. Ja, bekannt mittlerweile ist eine relativ technische Strecke mit recht vielen Höhenmeter, 2001 Höhenmeter auf die 30. Und dann hat sich zum Start, war ein warmer Tag, war klar, zumindest für April sehr warm, also es wurde dann über 20 Grad nachmittags im Tal. Hat sich eine Spitzengruppe gebildet. Wir waren zunächst noch fünf. Es war Hannes dabei, Hannes Namberger und dann der Sven Koch. Und ja, wir haben uns so ein bisschen abgetastet. Der erste Uphill, wir sind alle zusammengelaufen, waren dann am Ende des Uphills noch zu dritt. Dann ging es in den Downhill. Der Hannes hat so ein bisschen. Ja, bis ein paar Sekunden war er hinter uns, aber jetzt nichts Bewegendes. Und das ist er auch ziemlich souverän im Downhill wieder zugelaufen. Also 400 Meter hoch, 400 runter. Und dann ging es ziemlich prompt in den zweiten Uphill. Und der war sehr lang. Und ja, ich habe mir dann schon im Kopf im Vorfeld im Rennen gesagt, ja, das wäre eine Chance an dem Berg, da ein bisschen Abstand sich reinzulaufen zu den anderen. Und ich habe jetzt nicht direkt attackiert, ich habe schon versucht, locker zu bleiben, weil das war ungefähr bei Kilometer 10, habe dann aber auf die Tube gedrückt und der Sven Koch hat noch versucht, dran zu bleiben. Der Hannes war sehr locker und schien er mir zumindest und hat zwar einen Abstand gehabt, aber er schien das sehr souverän zu meistern. Und dann an der ersten VP hatte ich so gut 30 Sekunden zum Sven und vielleicht ein bisschen mehr auch zum Hannes, vielleicht 45 ungefähr. Und ja, aber der Appel ging noch weiter und weiter oben habe ich die dann auch nicht mehr gesehen. Und ja, dann ist immer so ein Punkt, man weiß ja nicht, wie groß ist der Abstand. Das können eineinhalb Minuten sein, das können 3 Minuten sein. Habe dann noch versucht, auch auf dem Tempo zu bleiben. Da kommt ein sehr welliges Gelände, durchaus anspruchsvoll, hoch, runter, ganze Zeit, viele Stufen drin. Und im ersten Downhill, bevor ich da dann runterging, da geht es dann nochmal 800 Höhenmeter runter, habe ich die jetzt auch nicht mehr gesehen. Hab dafür
ist ja auch eine Strecke, wo man nicht so den weiten Rückblick immer hat. Dadurch, dass man immer so wellig auf dem Höhenweg dann läuft, auch mit so Kurven und so weiter, hat man ja nie so wirklich einen weiten Blick zurück, wo man jetzt abschätzen kann, wo jemand kommt oder sowas.
Ja, vollkommen richtig. Die können ja hinter irgendeiner Ecke sein, man weiß es nicht so richtig. Und man hat fast, ja, weil der Weg so schwer ist, auch gar keine Zeit, lange zurückzuschauen. Ja, und dann habe ich vielleicht unbewusst ein bisschen auch vom Tempo genommen, bin auch mal weggerutscht in dem Downhill und das hat mir so ein bisschen aus dem Tritt gebracht. Und dann so, ja, 3 Kilometer vor Schluss habe ich den Sven wieder hinter mir gesehen und dachte ich, oh, jetzt aber dir nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Und ja, dann hatte ich aber nochmal ziemlich einen Energieschub und habe auch mal aufs Gas gedrückt. Es kommt auch nochmal ein kleiner Anstieg mit 100 Höhenmetern und ja, am Ende, also zwischendurch waren es dann wahrscheinlich nur noch so 30 Sekunden Vorsprung, aber am Ende waren es knapp 1,5 Minuten und dann war es okay. Also dann habe ich das schon relativ souverän dann auch ja gewinnen können. Ja, wobei, ich glaube, aus Zuschauersicht war es ein sehr spannendes Rennen, muss ich schon sagen, weil die Abstände am Ende ja nicht so groß sind, zwischen Sven und Hannes auch sehr klein. Ja. Also war schon ein toller Trailtag, muss ich sagen, mit einer super Strecke, tollem Wetter.
Ja, dieser eine Anstieg, wo du auch sagst, ist nochmal wirklich fies, bevor man runter nach einer Turns reinläuft. Der geht, glaube ich, an so einem Zaun da auch entlang hoch. Das ist echt nochmal eine fiese Welle dann auch.
Ja, ja, also da brauchen wir schon ein bisschen Power. Also ich hatte die Power, glaube ich, noch, ne? Sonst hätte ich da nicht den Vorsprung noch so aufbauen können. Aber ja, ja, da müssen einige anjammern am Ende.
Ja. Jetzt bist du ja schon oder erst 39 Jahre alt. Aber so ein junger Sven Koch ist damit 24 Jahre hinter dir. Also was ist jetzt dein Geheimnis, dass du deutlich älter so einen Sven Koch immer noch im Sack hast sozusagen und hinter dir lassen kannst? Also gibt es da was dich unterscheidet?
Ja, da wird dann immer von Erfahrung geredet. Das macht vielleicht schon ein bisschen was aus, dass man so gewisse Rennsituationen einschätzen kann, aber ich glaube, viel wichtiger ist, dass man weiß, wie sein Körper im Training reagiert, dass man möglichst wenig Fehler macht. So nach dem Motto, wer am wenigsten Fehler macht im Rennen und im Training, der gewinnt das Rennen. Weil gut sind sie, denke ich, alle, die da vorne laufen. Das spielt dann schon eine Rolle, sicherlich. Aber ich muss auch sagen, es ist vielleicht, wenn ich jetzt 3000 Meter auf der Bahn nochmal laufen würde oder so, dann würde ich mein Alter wahrscheinlich schon ein bisschen mittlerweile spüren. Aber dadurch, dass ich so lange auch bis, ja, 35, dann 36 Marathon gelaufen bin und immer meiner Grundschnelligkeit auch was getan habe, ist da jetzt noch nicht so viel verloren gegangen. Und Kraftausdauer kann man im Alter eh noch ganz gut halten. Von dem her fühle ich mich da auch leistungsmäßig noch nicht im Hintertreffen, von meinen sportlichen Fähigkeiten. Und wenn man dann noch die richtige Erfahrung dazu bringt, dann ist man auch mit Ende 30, Anfang 40 noch gut dabei.
Hast du dir die Strecke Ötzi vorher angeschaut oder kanntest du die Strecke nicht?
Nicht alles. Also ich bin am Donnerstag schon angereist, das war ganz gut. Und dann bin ich mit der Seilbahn hoch und die letzten 700 Höhenmeter, die habe ich mir angeschaut. Also das ist so auf den letzten 7 Kilometern, die kannte ich. Den Rest kannte ich nicht, nee.
Okay, also da ein bisschen dich darauf einlassen müssen, was so gerade am Höhenweg an technischem Anspruch kommt und so weiter. Und auch in diesem der erste kleine Downhill, diese 400 Höhenmeter, ist ja auch gar nicht technisch so einfach, weil doch ein paar so Stufen dabei sind und alles Mögliche.
Ja, genau. Also gerade auch eben, wie du sagst, dieser Höhenweg durch die 1000-Stufen-Schlucht, ja, da sind viele Ecken. Wenn man das jetzt kennen würde, hätte es schon einen Vorteil, aber klar, es ist nicht immer möglich, jedes Rennen sich im Vorfeld anzuschauen, ne? Das ist klar.
Ja. Du, jetzt wollen wir ja ein bisschen auch mal über dein Training sprechen, das ja uns Das interessiert uns sehr. Zum einen sind wir ja Trainer, aber zum einen sind die Zuhörer auch so ein paar Nerds, die natürlich auch ein paar Tipps mitnehmen wollen und gerne haben wollen. Vielleicht kannst du mal so beschreiben, wie deine typische Woche aussieht, zum Beispiel in der Vorbereitung für den OCC oder auch vielleicht in der Vorbereitung für die WM. Wie sieht das so aus, dein Training?
Ja, also eben für diese mittleren Distanzen zwischen 30 und 50 Kilometer, da halte ich es am wichtigsten, dass man da die optimale Mischung findet aus den Umfängen, die nicht zu unterschätzen sind, aber auch den Tempoprogrammen. Und die Tempoprogramme, die mache ich sowohl im Gelände als auch auf der Bahn, also wirklich ganz klassisch mit Leichtathleten. Und eine typische Woche könnte sein, und ich trainiere sehr häufig auch zweimal, also ich komme so auf 10, 11 Einheiten die Woche. Da ist noch ein Zirkeltraining dabei, so ein 30 Minuten intensives Zirkeltraining. Und an den meisten Tagen, das wäre so klassisch, sagen wir mal Montagmorgens 20 Kilometer, ja, eine hügelige Strecke, 420er, 430er Schnitt, am Nachmittag nochmal eine Alternativeinheit von 1,5 bis 2 Stunden auf dem Rad. Ich fahre meist Mountainbike. Gehen wir mal weiter, am Dienstag vielleicht 25 gleichmäßig, sagen wir mal nochmal so in 4,30. Und am Mittwoch morgen eine leichte Einheit, sagen wir mal 10 Kilometer in 4,20 und am Nachmittag, ich bin einmal die Woche, ja meistens das Mittwochabend, dann auf der Bahn mit meinem Verein, mit dem TV Konstanz. Da habe ich dann Leichtathleten, das sind so klassische Programme von 10 mal 1000 Meter zum Beispiel. Dann Donnerstag sind die Beine meist ein bisschen schwer, da steht dann 1 bis 2 regenerative Einheiten auf dem Programm, aber ich versuche dann schon so auf 20 bis 25 Kilometer zu kommen. Und Freitag gehe ich dann häufig an Berg, dass ich habe aber, wie gesagt, das sind Hügel hier und deswegen mache ich das intervallmäßig. Der letzte Anstieg sind 300 Höhenmeter, die ich dann 4 bis 5 Mal zum Teil laufe, dass ich auch eine gewisse Anzahl habe. Und ja, das ist so im GR2-Bereich, also das ist nicht dann so am Limit.
Schon eher als Tempolauf, vielleicht Marathonintensität ein bisschen drunter wahrscheinlich.
Ja, genau, so kann man es einordnen. Und am Wochenende kommt dann noch meist ein Tag entweder mit einem Fahrtspiel oder eine Doppeleinheit und ein langer Lauf. Und die langen Läufe, die orientieren sich sehr an dem nächsten Wettkampf, ob es jetzt in Anführungszeichen nur 30 sind oder ob es dann 40er oder ein 50er ist. Also je nachdem, was ich vorbereiten muss.
Das also kommst du in so einer klassischen Woche schon auf 120, 140 Kilometer wahrscheinlich schon in dem Dreh.
Ja, reine Laufkilometer, genau. Und dann kommen noch Alternativeinheiten dazu. Das wäre eine gute Woche dann für mich, ja.
Aber dir ist es ja auch sehr wichtig, jetzt hast du es ja auch gerade bei den lockeren Einheiten auch immer gesagt, dass du da auch sehr locker unterwegs bist. Also da achtest du scheinbar ja auch drauf, dass du da jetzt mit 4,20, 4,30, das ist ein Tempo, was Lars und ich ja auch sehr gut laufen können, aber natürlich
nicht ganz so locker.
Nicht ganz so locker, aber auch das können wir noch theoretisch locker laufen, aber wir laufen natürlich bei Weitem nicht so schnell wie du. Und da achtest du ganz besonders drauf, dass es so entspannte Läufe sind, oder?
Ja, also ich versuche schon, die meisten Kilometer im Grundlagenbereich abzuspulen und wenn der Körper eine Regenerationseinheit einfordert, dann gebe ich sie ihm auch. Ich mache mich selten so am Tempo fest, weil ich natürlich dann immer auch wieder einen Trail drin habe oder ein paar Höhenmeter und das verschleppt natürlich das Tempo. Oder ich schiebe einen Babyjogger vor mir her. das ist natürlich dann auch tempomäßig anders einzuordnen. Aber ja, auch von den Pulswerten versuche ich das schon, dass ich da in den richtigen Bereichen trainiere. Das ist mir sehr wichtig, ja.
Ja. Jetzt hast du ja gesagt, eben du trainierst da einmal eine Woche beim TV Konstanz auch mit. Hast du einen Coach oder trainierst du selber oder schreibst du dir selber einen Plan für die Einheiten?
Also die konkrete Planung, die mache ich selber. Ich habe jetzt lange mit dem Manfred Stefani trainiert. Der ja aber eher Marathonläufer war und auch eine Lautschreitschrift rausgegeben hat, Spiridon und auch immer noch tut und Journalist, als Journalist aktiver und auch Buchautor. Und hier vor Ort habe ich mir jetzt noch einen Bekannten dazu genommen, das ist der Damian Kalabis, auch eine ganz andere Disziplin, der war 3000 Meter Hindernis-Europameister. Man kennt eher seine Tochter, die jetzt auch 1500 läuft. Die Yolanda Kalabis. Und ich lasse, also das ist eher eine Beratung, so muss man sich das vorstellen, dass man die Dinge durchspricht und man kriegt natürlich gute Tipps, gute Hinweise, auch Vorschläge für Trainingseinheiten. Und ja, jetzt mit meinen 39 Jahren bin ich natürlich auch so weit, dass ich dann auch immer noch meinen eigenen Senf dazugebe und letztendlich am Ende gemeinsam eigentlich mit denen die Entscheidung trifft, wie ich es mache. Mhm. Ja.
Ist dann ja auch teilweise eher so ein bisschen als Tempotrainer dann so ein bisschen einzustufen, wenn er sich da eben im Bereich 3000 Meter Hindernis und so weiter ja auch quasi gut auskennt dann.
Ja, da hilft es am meisten, glaube ich auch. Aber ja, also er hat auch als, ja gut, war nach seiner Karriere, aber dann auch mal einen Ironman schon gemacht, weiß schon, was das bedeutet, stundenlang Ausdauerleistung zu bringen, dass da gewisse Krisen gibt und dass man das anders vorbereiten muss als jetzt ein Mittelstreckenrennen. Von dem her kann er mir schon auch bei anderen Fragen dann noch Hilfe geben.
Ist es für dich, wenn du selber dir die Einheiten schreibst oder quasi aufdiktierst, einfach da meistens durchzuziehen oder hadert man da so ein bisschen öfters mit sich nach dem Motto, dreimal die 300 Höhenmeter hätten jetzt auch gereicht, warum hast du die jetzt heute viermal vorgenommen oder sowas? Weil du ja niemand hast, wo du quasi Rechenschaft ablegen musst, außer dir selber, ob du die Einheit jetzt machst oder nicht machst.
Ja, verstehe vollkommen. Allerdings hat das auch den Vorteil, wenn man sich selber auferlegt, man steht auch voll dahinter. Und ja, fängt dann nicht an, innerlich auf den Trainer zu schimpfen. Das bringt auch nichts, das denkt er sich da aus, das macht mich kaputt, sondern man hat sich wirklich gut überlegt, wenn man sich das auferlegt und ja, zieht das dann auch durch. Und ja, aber manchmal braucht man dann auch jemanden, der einen berät. Das halte ich für total wichtig, weil man sonst auch immer ein bisschen in seinen eigenen Kopf gefangen ist.
Mhm. Aber wenn du sagst, du hast dir das gut überlegt, überlegst du das jetzt schon für übernächste Woche oder vielleicht sogar weiter voraus? Oder ist es eher so, okay, ich stehe heute auf, heute steht eigentlich ja ein Bergintervall an, ah, ich mach mal das? Oder wie gehst du da vor?
Nee, ich habe schon immer so einen Plan im Kopf für die Woche. Ich notiere es mir im Vorfeld selten, aber ich plane das schon im Kopf immer vor. Man orientiert sich auch immer an dem Rhythmus, den man kennt. Ja, und es hängt ja dann auch davon ab, wie so seine zeitlichen Rahmenbedingungen sind, neben dem Beruf, neben der Familie, neben anderen Terminen. Und dann gehe ich das im Kopf durch und setze die Wettkämpfe eigentlich mir im Kopf auch fest, was ich wann umsetzen will. Und ja, dann gibt es manchmal nur eine Absprache mit dem Coach und dann steht das eigentlich. Aber ich ändere es auch manchmal. Manchmal bin ich auch sehr spontan, weil manche Sachen natürlich auch keinen Sinn machen, wenn es auf einmal doch shift an den Tag oder so Dinge.
Okay, es ist auch so, dass du da auch für dich so Ruhephasen mit einplanst, also ganze Wochen, wo du ein bisschen rausnimmst, oder ist das dann die Aufgabe vom Trainer zu sagen, hey Benedikt, jetzt mach mal wieder ein bisschen ruhiger, du hast jetzt die letzten 4 Wochen schon so durchgezogen, wir brauchen da mal eine Ruhewoche.
Ja, das ergibt sich bei mir eher durch die Wettkämpfe, wo ich natürlich im Vorfeld rausnehme und auch im Nachhinein dann mal die Beine hochlege. Was ich sehr selten mache, ist das zum Beispiel, dass man ja nach 3 aufbauenden Trainingswochen mal einmal rausnimmt. Das empfiehlt sich aber durchaus, wenn man lange Trainingsphasen hat ohne Wettkampf. Da bei mir aber ja doch recht regelmäßig immer wieder ein Wettkampf ansteht, erübrigt sich das Thema dann.
Gibt es eine Einheit, wo du dir besonders gerne einplanst oder wo du sagst, boah, die versuche ich möglichst weit irgendwie wegzuschieben oder da kämpfe ich immer echt am meisten damit, wenn ich mir sowas vorgenommen habe?
Ja, also was ich doch ganz gerne eher mal rausschieb, ist schon, obwohl ich ja Trail- und Bergläufer bin, aber so harte Einheit am Berg. Ja, man quält sich unheimlich und kommt nicht voran. Das schiebe ich dann schon mal gerne. Was ich am liebsten mache, sind eigentlich ja wellige Läufe im Gelände, vielleicht noch mit am Ende einem flachen Abschnitt, wo man nochmal das Tempo steigern kann und nachher so bei 25 bis 30 Kilometer ist. Also das liebe ich eigentlich am meisten.
Jetzt hast du ja gesagt, harte Einheiten am Berg ist nicht deins. Und wir haben, glaube ich, jetzt auch am Wochenende gesehen, dass du guter Bergläufer bist auch wieder. Hast da auf jeden Fall auch vielleicht einen Hannes ein bisschen stehen gelassen, der ja viel auf Hiken setzt auch. Ist es jetzt was du dir auch aneignen musst oder schon angeeignet hast, gerade für hinsichtlich des CCCs zum Beispiel?
Ich denke, so von meiner Hiking-Technik bin ich gar nicht so schlecht aufgestellt. Habe ich jetzt in der Turns auch teilweise gemacht, weil es ja doch extrem steil ist. Wo ich doch ein bisschen Lücke habe, und das wäre eine Frage, die ich wahrscheinlich angehen müsste, mit Stöcken laufen, was der Hannes jetzt auch in der Turns gemacht hat. Also da habe ich keine bis schlechte Erfahrung. Also ich bin zum Beispiel in Thailand mit Stöcken gelaufen, hat sich aber, ist aber, bin da auch gar nicht so gut zurechtgekommen und ich nutze es auch zu wenig im Training. Also es kann ja nur klappen, wenn man es auch gut vorbereitet. Und das ist schon Thema. CCC ist eine Strecke, da hilft es sicherlich, mit Stöcken zu laufen und dann vom ganzen Handling Stöcke rein, Stöcke raus und dann die richtige Technik bergauf. Also da muss ich mich dieses Jahr auf jeden Fall mit auseinandersetzen und das wird jetzt so ab, ja, spätestens nach der Europameisterschaft im Juni dann auch ein Thema, wo ich dann gezielt was für mache.
Ja. Ist ja auch eine Möglichkeit oder wahrscheinlich dann ein Muss, dass du dann dafür irgendwo Richtung alpines Gelände auch ein bisschen schaust, weil du, wie du sagst, wenn du 300 Höhenmeter halt zur Verfügung hast, die kannst du halt auch viermal laufen.
Ja, genau. Also da ist es, kann man es schon mal nutzen, auch mit Stöcken zu trainieren. Was bei mir auch noch ganz gut möglich ist, ist in die Alpen zu fahren. Da bin ich aber, habe ich schon immer zu den Schweizer Alpen, zum Sentis, das ist im Appenzeller Land, habe ich schon immer so eine knappe 2 Stunden Anfahrt. Das mache ich dann auch hin und wieder auch am Wochenende. Und da ist natürlich bestes Terrain auch, um auch das Training mit Stöcken zu trainieren.
Vielleicht noch mal eine Frage so. Du bist jetzt ein sehr erfahrener Läufer. Jetzt schaust du vielleicht auf 4, 5 Jahre Trailrunning zurück. Und natürlich den ganzen Bergsport und Straßensport davor auch. Aber was würdest du sagen, ist in deinem Training irgendwie der Gamechanger gewesen, was vielleicht auch zu wenig von anderen Läuferinnen und Läufer aus der breiten Szene oder aus dem Freizeitsport umgesetzt werden?
Ist die Frage vor allem, dass wenn man dann in den Traillauf umsteigen will, oder?
Ja, oder genau, oder wenn du sagst, okay, hey, ihr macht alle zu wenig, keine Ahnung, Bergintervalle, lange Läufe oder sowas, wo du sagst, da hapert's wirklich bei den meisten so eher von dem, was sie machen.
Ja, also bei mir war schon der Gamechanger, dass ich eben hier in der Region den steilsten Berg auserkoren habe und da hoch und runter renne. Ich bin schon sehr gerne in den Bergen unterwegs. Nur das Problem bei der Geschichte ist natürlich, dass es dann immer die Wiederholung ist und immer dieselbe Strecke hoch und runter, die Monotonie daran. Deswegen fahre ich auch ab und zu dann gerne in die Alpen für interessantere Strecken. Aber ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass man genau das Terrain sich raussuchen soll, das man dann auch im Wettkampf hat. Das muss nicht dreimal die Woche sein, aber vielleicht einmal die Woche. Und das war bei mir eigentlich der Gamechanger, dass ich da ganz spezifisch mich auf die Wettkämpfe vorbereite und ja, auch die steilen Downhills trainiert habe.
Okay, also du hast da auch viel gemacht Richtung Downhill-Training, dass du da einfach auch die Technik beherrschst und auch die Abhärtung hinbekommst, dass du halt auch so ein hohes Tempo laufen kannst und da einfach vorne mit dabei rennst.
Ja, vollkommen richtig, genau.
Genau, Thema WM, EM und so weiter, da bist du ja schon auch gerne drauf fixiert, was Weltmeisterschaft, Europameisterschaft angeht und so weiter. Wie siehst du da so ein bisschen die Entwicklung bei uns? Letztes Jahr war ja so ein bisschen der ganze Hickhack mit Weltmeisterschaft, wer wird jetzt letztendlich nominiert, wer nicht und so weiter. Und wie siehst du, entwickelt sich das Ganze oder muss da auch irgendwie noch eine Entwicklung stattfinden in Deutschland?
Ja, also wie du sagst, letztes Jahr sind sie dem Deutschen Leichtathletikverband eigentlich die Türen eingerannt, um einen Platz in der Nationalmannschaft für Innsbruck, für die WM in Innsbruck zu bekommen. Und dieses Jahr ist es wieder umgedreht. Der DLV sucht händeringend nach den guten Leuten. Und ein paar Absagen gibt es ja auch schon, die das nicht so gerne im Wettkampfkalender einplanen möchten. Und so war es ja auch auf den Vergangenheit. Und ich dachte eigentlich, dass Innsbruck so ein Wendepunkt ist, weil jetzt die Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft sich auch professionell aufstellt. Also für mich ist nach wie vor einfach auch, vielleicht ist auch ein bisschen Patriotismus drin, dass es einmal eine tolle Sache ist, im Nationaltrikot zu starten. Also bei mir ist es jetzt, ich glaube, schon das 14. Mal dann. Das ist natürlich schon rekordverdächtig. Und andere ziehen dann andere Wettkämpfe lieber vor. Aber ich denke, ja, dieses Erlebnis, da im Team aufzutreten und auch wenn man natürlich es schwer, eine Top-3-Platzierung zum Beispiel zu erreichen, aber wenn man sich dann irgendwo einordnen muss, aber man hat eine ganz, ganz hohe Messlatte und ich denke, das lässt sich auch für jeden nach außen gut verkaufen, überhaupt in der Nationalmannschaft zu sein und man kann auch ziemlich stolz drauf sein, ob man dann 15., 20., 5. wird, das ist erstmal Nebensache, aber das ist eben ja mit das höchste Niveau auch und da behalte ich persönlich auch dran fest. Ja, wie schafft man, dass die anderen Leute auch dabei sind? Also der DLV hat wenig Möglichkeiten, da mal ein bisschen die Türen zu öffnen, finanziell geht's nicht über den DLV. Von dem her muss man einfach hoffen, dass die Leute da andere Gründe finden, zu kommen.
Ja, man sieht es ja dieses Jahr zum Beispiel bei den Österreichern, die sind sehr interessiert an der EM. Aber bei den absoluten Spitzenleute, wie du ja selber sagst, gerade in Deutschland, da ist das Interesse nicht so hoch, dort mitzumachen, was wirklich auch schade ist, wie du ja auch beschreibst, weil es ja auch eine Möglichkeit ist, eine Chance, vielleicht sich zu zeigen, auch vielleicht für die zukünftige WM, die dann ja wieder nächstes Jahr stattfindet. Da wird dann der Schritt auch nicht wirklich gewagt, leider.
Ja, ich sehe es auch in anderen Ländern wie Spanien, Frankreich, Italien, da ist es eben auch so, dass da gewisser Patriotismus dabei ist. Und die haben auch ziemlich harte Qualifikationsrennen, Mann gegen Mann. Ja, da müssen auch teilweise gute Leute dann zurückstecken, wenn sie es nicht schaffen. Das ist ja im Verhältnis dazu fast einfach bei uns. Aber es hat sich jetzt so entwickelt, ist ein bisschen schade. Ich hoffe, dass da nochmal ein Ruck bei ein paar durchs Gemüt geht. Jetzt mal schauen. Auf jeden Fall, ich kann nur sagen, jetzt auch nach all den Jahren, das ist einfach die Erinnerung, die dann auch hängen bleibt über Jahre. Und ja, UTMB-Rennen sind auch toll, aber die gibt es öfter im Jahr und in der Regel lässt sich ja auch kombinieren.
Ja. Gleichzeitig könnte ja so eine Europameisterschaft auch eine Chance für eine, sagen wir mal, zweite Garde, junge Garde quasi sein, die sich da schafft zu präsentieren. Gerade wenn man jetzt auf den Sven Koch guckt zum Beispiel oder so, wo jetzt sagt, okay, bei einer WM, wenn alle antreten, ob jetzt ein Janosch, ein Hannes oder irgendwie sowas wird, oder auch bei dir, dann wird es wahrscheinlich schwierig, aber so eine Europameisterschaft könnte ja dann schon eine Chance sein, für die Art von Läufer oder die Garde sich da irgendwie zu präsentieren.
Auch das wäre eine Chance, ja, wenn sozusagen die erste Garde noch nicht will. Aber also ich hoffe ja nach wie vor, dass die erste Garde Lust hat, keine Frage. Mhm. Aber für die zweite Garde, da ist da halt immer die Frage, na, das geht eher Richtung Deutscher Leichtathletikverband, die Aussage. Es wird dann auch immer eine sehr hohe Messlatte gesetzt, dass man manche Leute vielleicht auch dann nicht mit reinnimmt, weil es in Anführungszeichen nur durchschnittliche Resultate danach herauskommen, aber ich finde, man muss auch den Leuten eine Chance geben, weil das gibt Motivation für die kommenden Jahre.
Mhm. Vielleicht auch eine Frage, die in eine ähnliche Richtung geht. Jetzt sind natürlich auch die angesprochene zweite Garde, sind ja auch oft Läuferinnen und Läufer, die jetzt auch schon Mitte 30, Anfang 30 sind oder vielleicht auch schon Ende 20. Aber was ja auf jeden Fall fehlt, also scheinbar für uns, sind natürlich die jungen Athleten, die jetzt nachkommen, die jetzt vielleicht dieses Jahr schon bei der EM dabei sein wollen und die zukünftigen Stars aus der deutschen Sicht werden. Da fehlt noch mal ein bisschen was, oder wie siehst du das?
Ja, also wir im Vergleich zu anderen Ländern muss man schon was sagen, wir haben da auch ein bisschen Nachwuchsprobleme. Da haben wir noch nicht die Qualität an Läufern, die da jetzt so gut mithalten können. Also entweder sagt man denen, ja, ihr dürft auch mit den aktuellen Leistungen dabei sein, ne? Also ich fände den Weg richtig, aber ich entscheide es halt nicht. Das wird, denke ich, motivieren. Ansonsten wäre natürlich schön, wenn ein Traillauf insgesamt sich noch bei den Jungen ein bisschen besser entwickelt. Und das wäre zu wünschen. Aber da müsste sich ein bisschen der Geist wandeln, auch in den Sportverein, dass man halt nicht nur auf den Straßen- und Bahnlauf setzt.
Ja, ist ja gerade, wenn man jetzt schaut auf die, sagen wir mal, mittellange Distanz oder auch lange Distanz, ist ja, wenn wir sagen, keine Ahnung, wir streichen dich, wir streichen Hannes, Janosch hat auch schon eine 3 vorne stehen, wenn ich richtig weiß. Ein Westenberger ist da auch schon ein bisschen weiter. Wenn man die halt rausstreicht, dann bleibt halt nicht mehr viel stehen, wo man sagt, da ist jemand, wo Potenzial hat auf die Distanzen.
Ja, das befürchte ich auch. Also vielleicht gibt's so mal einen Quereinsteiger, auch ich war ja ein Quereinsteiger, das kann's geben. Aber ja, im Moment, es wird nicht vom Himmel regnen, solche Leute. Das glaube ich auch nicht.
Bist du da jemand, der sagt, hey, keine Ahnung, es gibt ja zum Beispiel einen Lukas Erle, der ja stark auch im Berglauf unterwegs ist, der jetzt in Amerika am College im Moment ist. Yeah. Bist du da jemand, der sagt, hey, cool, ich würde dann gerne auch was weitergeben an die Jugend, auch gerne Trainingtipps, Lauftipps oder irgendwie sowas? Oder wie würdest du dich hier gerne mit einbringen in die Richtung?
Ja, doch, also das eigentlich konkret mache ich es auch schon teilweise. Also es ist ja so, dass ich neben meinem Trail-Team von Essex auch in einem Team bin, das ist von einer Firma gegründet, der Innovations AG. Und da ist der Lukas eben drin. Und ja, ich gerade heute Abend werde ich noch mit ihm telefonieren, ein paar Sachen durchsprechen, cool, was kommende Wettkämpfe angeht. Da nutzt er mich schon auch als Berater. Ja, und ich versuche da schon auch den Kontakt zu halten. Also gerade zu Lukas. zu der Nina Engelhardt auch, die ja auch in der Tour super gelaufen ist, die kurze Strecke gewonnen hat. Der helfe ich auch ein bisschen. Also jeder, der auch Fragen hat, der mich noch nicht kennt, kann da gerne an mich rantreten. Ob ich helfen kann, das müssen die Leute dann entscheiden, aber ich versuche immer mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
Cool. Aber das habe ich tatsächlich auch gesehen gehabt. Ich hatte die Ergebnisse so ein bisschen durchgeschaut. Und das ist mir also auch aufgefallen, dass euer Team auf jeden Fall gewachsen ist. Also ich glaube, vorletztes Jahr wart ihr so 3-4 Athleten und Athletinnen. Jetzt waren es doch irgendwie deutlich mehr. Ein paar waren sogar in Istria noch am Start. Also dass das Team auf jeden Fall größer geworden ist mir auch aufgefallen.
Ja, insgesamt sind wir 4 Grad. Also einer hat jetzt ein Podest gewonnen beim 20er in Istrien, richtig. Mhm. Und ja, und dann eben waren wir zu dritt am Start, ich, die Nina Engelhardt und dann noch die Franziska Althaus, um uns für die EM zu qualifizieren. Wir waren alle in der Turns am Start.
Okay. Genau, für die, jetzt gerade was die jungen Athleten auch angeht, hast du da irgendwie sowas, wo du sagst, hey, das wäre wirklich mein Tipp an euch, ist es das Trailrunning wert, sich da so reinzuhängen und oder was würdest du sagen, braucht es da einfach dafür, zum das Angehen?
Ja, also erstmal braucht man dann eine gewisse Liebe und Liebe zu den Bergen und so eine Bergaffinität, dass man da einfach diese Raumbedingungen auch akzeptiert und in diesen Bedingungen Wettkämpfe macht, bei Hitze, bei schlechtem Wetter. Das ist nicht jedermanns Sache. Da muss man mit klarkommen, denke ich. Man muss es auch lieben, sich bergauf zu quälen. Ne? Das ist auch nicht jedermanns Sache. Und wie man dann seine Fähigkeiten ausbaut, das ist nochmal natürlich eine andere Frage. Und da halte ich schon viel davon, auch weiterhin flache Strecken zu trainieren, auch dort mal ab und zu Wettkämpfe zu machen. Ich denke, der Lukas Erle macht es ganz gut. Der fängt jetzt an mit Flachlauf, mit Berglauf, wo er sehr erfolgreich ist. Und es ist ja nicht ausgeschlossen, dass er in Zukunft auf den Trails dann auch sehr erfolgreich ist. Und das muss man dann aber eben spezifisch nochmal aufbauen mit genügend Downhill-Training.
Genau, wo sehen wir dich dieses Jahr noch an der Startlinie? Außer Europameisterschaft hoffentlich.
Und CCC.
Und CCC?
Ja, dazwischen ist dann noch ein bisschen offen. Also im Herbst will ich nochmal ein UTMB-Rennen laufen. Da ist jetzt offen, ich habe mir sogar mal eins in den USA rausgeschaut. Das wäre ein bisschen eine größere Reise. Oder aber... Ich werde, es ist allerdings nur 3 Wochen nach dem CCC, da ist, ich glaube, mein in Slowenien wäre dann noch ein UTMB-Rennen. Ja. Also das kann
der ich Julian Alps ist da noch, genau.
Ja, genau, das kann ich mir auch noch gut vorstellen. Und ja, sonst ist erstmal der Fokus jetzt auf die Europameisterschaft und dann auf den CCC, wobei ich für den CCC auch noch Vorbereitungsrennen haben werde. Also das kann einmal... wird es wahrscheinlich noch in Galtür sein. Da gibt es ein neues Rennen. Das ist auch gar kein Serienrennen. Und dann möchte ich gerne wieder in Davos starten. Das ist noch offen, entweder Marathon oder die 68.
Gehst du dir vom CCC irgendwas anschauen davor oder lässt du dich da auf die Strecke so ein?
Ja, den zweiten Teil kenne ich vom OCC. Und den ersten Teil, wir haben noch mal ein Wochenende geplant mit Essex, wo wir auch die Strecke ablaufen werden. Das versuche ich wahrzunehmen. Das wäre schon cool, wenn ich die kenne.
Aber mit dem OCC kennst du den schwierigsten Teil schon fast von der Strecke.
Richtig, genau. Also
von Courmayeur dann Richtung, ja, wo ist der Start vom an einem See? Ich weiß, komme gerade auf den Namen nicht. Ist quasi eher die, ja, nicht so spektakuläre Teil der Strecke.
Ja, von dem her denke ich, bin ich gut aufgestellt, aber wäre nicht schlecht, alles zu kennen. Ne? Und dann ist man top vorbereitet. Aber es bringt natürlich auch nicht 2 Tage vor dem Wettkampf, sondern
ja.
Vielleicht Abstand. Und jetzt müssen wir mal schauen, ob das zeitlich klappt.
Genau, wenn man dich verfolgen will, sehen will, wo findet man dich am besten medial?
Ja, also ruhig auf Instagram. Man kann auch mal über meine Homepage surfen, ben-hoffmann.de, aber gerne unter benne.hoffmann auf Insta. Das wären so die besten Kanäle.
Okay. Stellst du deine Trainings öffentlich auf Strava oder hältst du das für dich?
Das meiste steht schon auf Strava, ja. Da kann man natürlich auch mal schauen. Die Frage ist immer, welche Systematik man da erkennt, aber man kann es versuchen. Ja.
Okay. Ja, eher, wenn man sehen will, welche Region du unterwegs bist oder wie lange du unterwegs warst und so weiter.
Genau.
Ja. Ich meine, sonst kriegt man ja irgendeine Herzfrequenz, weiß aber natürlich nicht, ob das für dich jetzt all out war oder ob das für dich jetzt ein Grundlagentempo war. Das kann man ja in der Herzfrequenz immer schlecht abschätzen.
Ja, richtig.
Genau, dann.
Perfekt, haben wir irgendwas vergessen, was du sagst? Das hätten wir auf jeden Fall dich noch fragen sollen oder erwähnen sollen.
Ja, ich fand es ganz gut. Ja, ich hätte jetzt nur gedacht, ihr fragt noch zur Familie das eine oder andere. Ich kann mir vorstellen, dass das auch den einen oder anderen interessiert. Manche sind ja auch mittlerweile Eltern. Aber gut, also das müsst ihr, denke ich, wissen. Wie
das, das passt. Ja, das ist, es tut mir leid, dass es das ein bisschen kurz gekommen ist. Aber die Idee waren von den Interviews so ein bisschen, dass wir schon den Fokus sehr auf die sportliche Szene legen, ja, weil viele von den anderen Trailläufern und Läuferinnen ja oft auch immer in vielen Podcasten schon über Familie, Leben abseits vom Sport, wie ist man zum Sport gekommen, wie hat man sich inspirieren lassen, okay, wo sind Ziele und so gesprochen. Deshalb wollten wir da so wirklich auch ein bisschen den Fokus, ja, drauflegen. Aber ich finde es krass, dass man da auch mit 20 Stunden Lehrer sein, Vollzeit Familienvater,
so eine 12. Ja, halbe 12. Stunde ist 12,5 Stunden, genau.
Okay, ja, dass man da aber trotzdem so eine Leistung abrufen kann und das halt auch über die Jahre, also da auf jeden Fall Respekt und super Leistung und Glückwunsch auch fürs letzte Wochenende, stark durchgezogen.
Ja, danke euch, danke.
Ja, perfekt, dann danken wir dir erstmal und wünschen dir viel Erfolg für die Europameisterschaft.
Ja.
Und dass du da uns gut vertrittst als, ja, Deutschland, mit, ja, wem auch immer dann das ganze Team noch aufgefüllt wird oder komplementiert wird.
Voll, also das ist auch noch nicht sicher, ne, dass, ob die, ja, Team voll machen auf meiner Strecke.
Genau, ja. Oder wie viele dann letztendlich auch mitfahren werden quasi.
Ja.
Und dann natürlich auch viel Erfolg in der Vorbereitung für den CCC.
Ja.
Und ja, vielen Dank dir, würde ich sagen. So, war eine coole Geschichte mit dem Bene auf jeden Fall. Mhm. Interessante Sachen mitgekriegt, gerade auch von seiner Trainingssteuerung und auch, dass er sich da wirklich flach auf so oft Intervalle auch konzentriert und da relativ hart auch am Tempo arbeitet.
Genau, hat er ja auch der Ramon Mandic, hat ja auch sowas Ähnliches erzählt, dass er da einmal die Woche oder meistens immer einmal die Woche mit seinem Verein unterwegs ist und dort auch wirklich hart an die Grenze geht. Also scheint da auf jeden Fall gut zu funktionieren. Gerade so Vereinsstrukturen kann man da sicherlich auch als Profisportler gut nutzen, um da vielleicht auch die Motivation herauszuholen, sich mit anderen Athleten, die gar nichts mit Trail zu tun haben, zu battlen und zu fighten. Ist sicherlich eine gute Möglichkeit. Was ich beeindruckend finde und wo ich halt voll auf seiner Seite bin, ist natürlich, dass er Bock hat auf so eine EM und WM und ja, da auch einfach Spaß dran hat für die Nationalmannschaft aufzulaufen, dabei zu sein und sich dort auch zu präsentieren und dort natürlich auch mit vielen starken Athleten der Welt zu messen. Und das ist einfach das, wo der Sport auch wirklich hingehen muss, dass man sagt, okay, mir als Athlet ist es wichtig, zur WM zu fahren, vielleicht auch zur EM zu fahren, weil das ist natürlich die einzige Möglichkeit, wo vielleicht dann auch am Ende die Besten der Besten und die besten Damen und Herren auch zusammenkommen und sich dort einfach ja, vermessen können und schauen kann, wer der Beste dann am Ende ist.
Genau, das Problem ist so ein bisschen, was ich da sehe, dass es so ein bisschen dieses Hühner-Ei-Prinzip ist. Die Besten werden dann nur hinfahren, wenn die Besten da sind. Und wenn die Besten nicht da sind, fahren die Besten nicht hin. Also das, mhm, ist so ein bisschen das Problem in der Geschichte. Und dass du da irgendwie den Anreiz schaffen musst, dass eine Europameisterschaft auch jemand interessiert.
Ja.
Also man merkt ja schon im Fußball, dass die Europameisterschaft auch da einfach einen bisschen geringeren Stellenwert hat. Jetzt natürlich im Fußball immer noch mehr, aber wenn man jetzt irgendwie Richtung Eishockey schaut, da ist die EM so, keine Ahnung. Und die WM ist schon weniger interessant, weil die guten NHL-Spieler da auch nicht hingehen und beziehungsweise von ihren Vereinen gar nicht freigestellt werden. Und so ein bisschen ist es ja bei uns im Trailrunning auch, dass die Aufmerksamkeit auch der Sponsoren, für die die Profiathleten laufen, nicht auf der EM liegt.
Ja.
Und das so ein bisschen, glaube ich, auch da das Problem ist, dass du halt sagst, mein Sponsor hätte gern das und das Rennen und das und das Rennen und eine EM wird dann nicht akzeptiert vom Sponsor, mhm, als herausragendes Rennen bzw. als Präsentationsmöglichkeit und dementsprechend bleiben die Besten weg und wenn die Besten wegbleiben, sagen die Sponsoren wieder, dann ist es für uns kein wichtiges Rennen, wenn die anderen Besten auch nicht da sind und so ist es halt irgendwie so ein bisschen ein Teufelskreis mit der Geschichte.
Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, aber wenn wir wegkommen wollen von Strukturen wie den UTMB oder anderen großen Sponsoren der Szene, dann ist das momentan unsere einzige Möglichkeit, solange wir kein Olympia haben oder keinen neutralen Verband, der den Sport irgendwie anders vertritt, der natürlich dort auch auf Zahlungen für Athleten, vernünftige Preisgelder achtet. Was haben die im Istria bekommen? Wahrscheinlich ein Apfel und ein Ei wieder.
Ja, natürlich, ja.
Wie letztes Jahr ein Olivenöl. Also viel mehr wird es dieses Jahr auch nicht gewesen sein. Das ist halt nur aktuell möglich, Druck auf solche großen Veranstaltungen auszuüben, indem man vielleicht andere wichtige Veranstaltungen hervorhebt. Und da ist momentan halt die WM und vielleicht auch die EM für Nachwuchstalente oder zukünftige Trailläufer und Läuferinnen die einzige Möglichkeit. Und deshalb ist es natürlich auch an allen starken Athleten zu sagen, okay, ich fahre dahin, ich zeige mich hier und ich sorge dafür, dass dort zumindest die einzelnen Nationen entsprechend stark vertreten sind. Ich bin da nicht so national stolz wie der Bene, aber ich finde es cool, dass er da hinfährt und sich zeigt. Und wenn ich die Gelegenheit hätte oder so ein guter Athlet wie er gewesen wäre, dann würde ich wahrscheinlich auch diesen Schritt wagen, weil das ist auch schon immer meine Einstellung gewesen, dass natürlich regionale und nationale Meisterschaften auch ja, zum Sport gehören, zum Laufsport und dann auch vielleicht über kurz oder lang zum Trailrunning. Aber da muss man natürlich sehen, wie sich die Szene entwickelt.
Ja, wir können ja zur Masters-Europameisterschaft fahren.
Ja, da hätten wir ja auch fast gewonnen.
Wir hätten das Team gewonnen sogar. Ja.
Wir haben das letztes Jahr ja schon ausgerechnet. Als Team hätten wir da eine Medaille mit nach Hause gebracht. Vielleicht ist das ja nochmal was für uns.
Ja.
Da muss man leider das Trikot selber bezahlen. Wohl auch im Nationalteam, wenn man sein Trikot ja mal mit den Franzosen oder so tauscht.
Ja.
Da muss man auch ein neues selber kaufen. Also da ist Geld nicht so groß angesagt. Aber sonst ein cooler Typ, würde ich sagen.
Mhm.
Typen, den man noch nicht so häufig gehört hat.
Aber ich würde das auch machen.
Was denn?
Mein Trikot da tauschen.
Ach so, dein Trikot tauschen.
Ja, klar.
Ich war jetzt wieder beim Bene jetzt.
Nein, überleg mal, du läufst da irgendwo Masters-EM oder sowas und denkst, jetzt bin ich ja das Rennen gelaufen. Boah, guck mal, das französische Trikot sieht auch cool aus. Dann hast du ein französisches Nationaltrikot.
Ja, das Problem ist, das passt halt dir nicht.
Ja, stimmt.
Das ist dann so bauchfrei.
So bauchfrei, ja. Ist halt XS dann oder so.
Ja.
Manchmal muss mir dann extra eine Nation suchen, wo da einer auch so ist, dass ich reinpasse. Vielleicht gibt es ja irgendeinen Texaner, der mitläuft oder sowas, wo ich reinpasse.
Ja. Ja, mal schauen, ja, wahrscheinlich. Aber ja, zum Bene zurück. Ich glaube, ein cooler Typ, der in der Szene nicht ganz so groß bekannt ist, der sicherlich auch vielleicht noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient hat.
Ja, auch ein bisschen so im stillen Kämmerchen auch für sich vor sich hin arbeitet, was das Training angeht und so weiter.
Vielleicht deshalb war es dann auch ein bisschen schade, dass wir nicht noch ein bisschen mehr zu Personen ausgefragt haben. Da haben wir dann vielleicht dann auch uns ein bisschen zu sehr auf seinen Trainingsalltag und seine Ziele und Trailrunning-Erfahrungen konzentriert. Ja, aber ich denke, wir haben da auch ihn ganz gut dargestellt und er konnte sich zeigen, dass er da Bock auf die Szene hat und dass das Trailrunning auch funktioniert, wenn man nicht in den Alpen lebt.
Ja.
Und das auch im sehr, sehr hohen Niveau. Aber er ist auch auf einem sehr hohen Niveau unterwegs und kann da halt Berge durchdrücken, wo der ein oder andere nur
hinterher
schaut.
Ja, genau. Und er, wie gesagt, jetzt ein Profi ist, der jetzt nicht an so eine Trail-Szene direkt angeschlossen ist, indem er da quasi Bodensee, Schwarzwald, Schwarzwaldbar unterwegs ist, ist er jetzt quasi ja nicht in Innsbruck oder München an eine Trail-Szene angeschlossen.
Mhm. Ja. Aber zeigt ja auch, dass junge Talente, die vielleicht noch nicht die Möglichkeit haben, selber einfach nach Innsbruck oder nach Garmisch oder sonst irgendwelche Städte zu ziehen oder nach Chamonix, vielleicht dort auch die Zukunft sein können, wenn sie entsprechend halt Bock haben und natürlich auch das Talent und die Motivation mitbringen.
Genau, also von dem her spannender Typ auf jeden Fall. Hoffe, ihr habt auch alle Spaß gehabt beim Zuhören und ja, wird sicherlich nicht der letzte bei uns in der Serie gewesen sein, also machen wir gerne so weiter.
Genau, ich glaube, die nächste Person wird höchstwahrscheinlich eine Läuferin, sind auch schon soweit die Absprachen durch, aber kann sich immer viel tun und viel bewegen. Und vielleicht läuft uns da auch nochmal dazwischen jemand über den Weg. Schauen wir mal, so in 2-3 Wochen kommt sicherlich die nächste Folge raus.
Genau, also von dem her wünsche ich euch viel Spaß beim Training diese Woche. Wir hören uns nächste Woche auf jeden Fall wieder. Wir werden jetzt morgen nach Fuerteventura fliegen, um mit Mountainman zusammen das Camp zu betreuen. Von dem her haben wir da nächste Woche auf jeden Fall auch was zu erzählen.
Ja. Vorbereitet sind wir bestens. Es gab wieder Sahara-Sturm hier bei uns.
Ja.
In Bayern.
Im warm genug war es auch schon am Wochenende.
Warm war es auch schon. Also wir sind auf jeden Fall klimatisch schon drauf vorbereitet und fliegen dann morgen los und freuen uns da sicherlich für ein paar Tage auf Vulkansand und sind dann wieder froh, dass wir wieder ins grüne Allgäu zurück dürfen.
Ja, auf jeden Fall. Genau. Also wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.
Bis dann.